Herzlich willkommen zu Shinies Command und mit einer neuen Folge heute zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe einmal rumgefragt auf den sozialen Medien und auf verschiedenen Discords und meinem Ruf sind wirklich, ich möchte sagen, ein paar Hochkaräter gefolgt. Wir haben heute drei Herren in der Runde, die sich alle auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit genau auseinandersetzen und zusätzlich auch noch Magic-Spieler sind. Wir haben als erstes den Dennis aka Prot, Streamer und Hi. Vor allem auch eine Mitbegründer von der MTG Battlebox. Sarah aka Bunte Knete war ja schon öfters bei mir zu Gast. Und dann haben wir Sebastian aka Freakle, Level 2 Judge, auch Content Creator. Ich möchte sagen Sultai-Legende, weil das ist irgendwie so das Farbspektrum, wo er sich am meisten bewegt. Viele werden ihn von magicblocks.de kennen. Da herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, hallo. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon.
Und dann haben wir noch natürlich den lieben Daniel. Und der ist nicht nur Co-Host von Nackt und Rosa, nein, er ist sogar bei Ultimate Guard heute auch unser Best Practice Beispiel. Genau, da ist er nämlich Mitarbeiter und zwar für Lead Marketing und E-Commerce. Für die Leute, die es nicht wissen, kannst du es gerne nachher mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich kann da später drauf eingehen, auch wenn das Feld auch dazu verleitet, wieder eine halbe Stunde darüber zu reden. Aber ich werde mich zügeln und dem Best Practice versuchen, gerecht zu werden.
Genau, Daniel hat schon angekündigt, dass er viel und gerne redet. Das ist ja super, weil dann wird uns der Podcast auch ordentlich gefüllt. Das ist große Frage, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Ich versuche das mal so in drei Sätzen zu erklären, was für mich Nachhaltigkeit in dem Kontext bedeutet, so ein bisschen ressourcenschonendes Wirtschaften, aufgebaut auf den drei Säulen der Ökonomie, Ökologie und dem Sozialbereich. Anders ausgedrückt, ja, also meine Bedürfnisbefriedigung darf nicht zukünftige Generationen beeinflussen oder negativ beeinflussen. So würde ich das grob zusammenfassen. Jetzt gebe ich mal weiter an Sebastian. Was ist das für dich? Also passt das ungefähr oder ist das zu einfach ausgedrückt?
Ja, es ist relativ simpel, aber es trifft einen Kern. Also das erste Mal wurde das ja definiert irgendwann in den 80ern und da war es einfach ein enkeltaugliches Wirtschaften. Also ja, die Idee ist schon, dass wir keine Ressourcen und auch sonstiges, Vermögen verblasen oder Zukunftschancen so darstellen, dass wir die gleichen jetzt haben und unsere Kinder eben dieselben Zukunftschancen wie wir. Das betrifft sowohl eben, wie du gesagt hast, die Ökologie, aber auch die Ökonomie, die da auch ebenso reinspielt und eben genauso wichtig ist.
Jetzt ist es ja so, Dennis, du bist auch irgendwie in dem Bereich, also eigentlich bist du im anderen Bereich tätig, aber du beschäftigst dich viel mit Nachhaltigkeit. Was ist denn das bei euch, bei eurem Unternehmen, weil du auch Vorfeld gesagt hast, irgendwie ihr seid da in verschiedenen Nachhaltigkeitsprozessen. Habt ihr da irgendwie so ein Claim, wo ihr sagt, okay, das ist für euch im Unternehmen Nachhaltigkeit?
Ja, genau. Also ich bin im Einkauf und da machen wir das Thema Nachhaltigkeit insofern, dass es von unserem HQ vorgegeben wird, dass wir die Ressourcen möglichst reduzieren oder reduziert nutzen, sodass wir halt wirklich auch an die nachfolgende Generation denken und dass wir halt auch die Ressourcen vom Planeten sparen. Und das ist im Prinzip so die Prämisse. Also wir machen bei Kartonagen, reduzieren wir alle Klebematerialien und Plastik. Und genau, das ist im Prinzip der Kern der ganzen Sache. Also, ja.
So, und Daniel, auch bei dir nochmal die Frage, was ist für dich oder was ist für Ultimate Guard in dem Fall auch Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, Nachhaltigkeit umfasst ja also unfassbar viele Bereiche und ein Bereich davon ist, also ich glaube, was wir grundsätzlich verstehen müssen, ist ja, ökologisch nachhaltig zu handeln bedeutet auch genauso ökonomisch nachhaltig zu handeln. Denn die Folgekosten, die ja dadurch entstehen, sind ja jetzt im ersten Moment vielleicht nicht direkt, die uns dann betreffen, sondern ja langfristig, die ja womit ein Unternehmen dann handeln muss. Und im Endeffekt, worauf wir schauen, ist quasi alle Bereiche, die wir kontrollieren können und die wir verändern können, die in einem wirtschaftlichen, sinnvollen Kontext stehen. Das heißt, weil wir am Ende des Tages immer noch Geld verdienen müssen, so anzupassen, dass wir immer den, sag ich mal, nachhaltigen Weg gehen. Bedeutet, erneuerbare Materialien zu nutzen und genau gleichzeitig unseren eigenen Footprint so stark zu reduzieren oder eigentlich, wie wir es machen, zu überkompensieren, um noch einen positiven Beitrag zu leisten, was den eigenen ökologischen Fußabdruck anbelangt. Aber genau, das, also deswegen ist das Aufgabengebiet oder das, was ist nachhaltig, sehr schwer in 3, 4 kleine Sätze zusammenzuwerfen, um ehrlich zu sein. Und ich finde, und dann höre ich auch schon gleich wieder mit meinem kleinen Monolog wieder auf, ist auf jeden Fall, dass man, was oft getrennt wird, eben ökonomisch und ökologisch nachhaltig, wird ja oft getrennt, aber es ist, glaube ich, super eng miteinander verwoben, auf die Dauer gesehen, also wenn man langfristig plant.
Also ich finde sehr schön, dass Daniel, ich erzähle vielleicht auch kurz, warum ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige. Ich bin kein Vollzeit-Content-Creator, sondern bin Chemiker, bin Entwicklungsleiter bei einem Polymerunternehmen und eben auch Nachhaltigkeitsbeauftragter. Und Daniel hat gerade so schön gezeigt, wo das Problem ist mit dem Stichwort nachwachsende Rohstoffe. Nachwachsende Rohstoffe ist die Bioökonomie. Die hat mal wieder gar nichts zu tun eigentlich mit diesem Nachhaltigkeitsthema. Das ist ein Tool, das man nehmen kann. Recycling kommt eigentlich aus der zirkulären Wirtschaft, aus der Kreislaufwirtschaft, ist ein Tool für eine Nachhaltigkeit in einem bestimmten Ding, aber nur, wenn es richtig gemacht wird, was es meistens nicht gemacht wird. Und das Letzte mit der Ökonomie, was ja wichtig ist, ist schon so, dass es zumindest in Europa eine Diskussion darüber gibt, dass wir auf die Dinge verzichten müssen, die nicht essentiell sind. Also gerade im Chemikalienrecht ist es dann ab nächstes Jahr festgeschrieben, dass wichtig wird, was ist essentiell. Und da wird diskutiert, zum Beispiel Kleidung ist nicht essentiell, zum Beispiel für Greenpeace, weil ich kann ja auf Kleidung eigentlich auch verzichten, hat relativ viel Mikroplastik drin. Und jetzt, wir, Daniel und ich, kommen frisch von der MagicCon in Barcelona, wahrscheinlich mit dem Flugzeug, und haben da Karten gespielt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie nachhaltig ist unser Handeln in sowas? Und wie weit, das ist jetzt das Interessante, wenn dem Beispiel von Wizards of the Coast, wo ich wirklich gespannt auf eure Meinung bin, was alles gemacht wird. Aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, braucht man nichts davon zum Überleben. Wir könnten einfach aufhören mit diesem Hobby und wir würden trotzdem weiterleben. Und da bin ich wirklich gespannt, wo wir am Schluss von diesen, ich weiß nicht, wie lang es wird, 1 Stunde vielleicht mehr, wo wir da landen.
Ja, definitiv gespannt. Sorry, Daniel, vielleicht nur noch ganz kurz, weil ihr natürlich sehr auf diesen ökonomie-ökologischen Faktor geht. Und ich hatte am Anfang auch gesagt, so für mich sind es 3 Säulen. Das eine ist nämlich auch diese soziale Komponente. Da ist für mich natürlich ein Nachhaltigkeitsgedanken vor allen Dingen auch ein Bildungsfaktor und die, wie man die zukünftige Generation in den Umgang mit den Ressourcen, egal ob die jetzt nachwachsend sind oder nicht, aber sie dahin auch begleitet zu erkennen, was eigentlich die Umwelt bedeutet, für uns bedeutet und auch für die zukünftige Generation einfach bedeutet.
Ja, also ich wollte nur sagen, dass das völlig valide Punkte sind und auch, also erstmal kurz zu dir, ja, total richtig, also Nachhaltigkeit geht über die Umwelt drüber hinaus, sondern halt auch über den Bildungsansatz. Aber was auch gerade Freakle gesagt hat, im Endeffekt, also in diesen Paradoxon befinden wir uns ja eigentlich permanent, dieses potenziell scheinheilige Nachhaltigkeitsthema. Und das ist gerade in Bezug, also meine Rolle ist ja Marketingleitung von Ultimate Guard, gerade in Bezug auf Marketing super schwierig, überhaupt damit zu werben oder nicht, weil am Ende des Tages kannst du dich natürlich immerhin hinstellen, keine Ahnung, mit dem Return to Earth Boulder oder dass wir einen positiven positive Klimabilanz haben, so wie ich es jetzt mal formulieren. Aber am Ende des Tages vollkommen richtig. Fliege ich auch nach Barcelona mit dem Flugzeug und wir schiffen mit einem LKW 10 Paletten runter nach Barcelona, was jetzt so klimaneutral technisch zu bedenken wäre. Also das ist immer so diese Gratwanderung zwischen, gerade für Wirtschaftsunternehmen, zwischen welche Entscheidung man trifft. Ich glaube, grundsätzlich kann man aber auf den gemeinsamen Konsens gehen, dass man, wenn man schon mal anfängt, bei jeder Entscheidung darüber nachzudenken, kann ich das nicht noch irgendwie klimafreundlicher zu machen, hat man zumindest schon mal den ersten Schritt getan. Und wenn wir dann schon, ich weiß, ich möchte überhaupt nicht deinen Plan crashen hier, weil Freaker auch schon das Thema Watts eingebracht hat, wo wir uns über das Thema wahrscheinlich irgendwann später diese Folge noch über das Greenwashing etc. unterhalten, habe ich auf jeden Fall die Position, dass man, egal wie klein der Schritt ist, dass man jeden Schritt appreciaten sollte, den ein Unternehmen geht. So, erstmal, das würde ich schon mal so in den Raum werfen. Weil das Unternehmen muss das nicht tun.
Genau, und auch da muss man sich klar sein, wenn es um das Thema geht. Greenwashing ist essentiell. Also diese Ausgleichsleistungen, die sind genau, die werden dazu genutzt. Da gab es, also wir haben es noch nicht genannt, aber es gibt von den United Nations eben einen Plan für Sustainable Development, nennt sich das. Das könnt ihr googeln. Die Kacheln hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Auf Nummer 1 steht No Poverty. Und die Idee ist schon, dass natürlich Firmen wie jetzt Ultimate Guard oder WOTC, die jetzt vielleicht nie ganz hundertprozentig regenerativ Kreislaufwirtschaft betreiben können, dass die Idee ist, dass die eben Ausgleichszahlungen machen, wie wir ja auch von der Chemieindustrie, und dass wir damit eben andere Dinge angeht, wie zum Beispiel die Auswirkungen zu bekämpfen, die Ungleichheit im Einkommen zu ändern und natürlich auch die Education, also die Lehre zu finanzieren und das weltweit. Und das darf man nicht alles direkt negativ sehen, sondern das ist in diesem Modell genauso gewollt, dass es dieses Greenwashing gibt.
Genau, nun ist ja so, dass Greenwashing halt an sich der Begriff trotzdem negativ geprägt ist. Also wir müssen jetzt mal gucken, ne? Wir reden ja jetzt zu Leuten, die vielleicht nicht sich jeden Tag so mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, wo halt vor allen Dingen so Medien geprägt sind. Und wenn man sich überlegt, egal, ist es ja, ob wir jetzt nur die ganzen privaten Medien uns anschauen oder auch die öffentlich-rechtlichen, sobald das Wort Greenwashing kommt, ist ja immer sofort dann ein Vorwurf im Raum für die Unternehmen. Trotzdem finde ich den Hinweis an der Stelle von dir, Sebastian, absolut richtig, dass es per se ja nichts Negatives ist. Vielleicht gucken wir jetzt aber, denn Daniel hat es eigentlich schon gesagt, mal die Aktionen von Wizards an, die da die letzten Jahre so passiert sind. Da ist ja einiges gekommen, von, sag ich mal, Recycling-Tonnen angedacht zu Reduzierung von Verpackungsmüll, und ich glaube sogar ganz früher gab es mal sowas wie generelle Papp, also aus nachwachsender Rohstoff quasi Verpackung. Ich weiß, dass ihr bei Nackt und Rosa schon drüber gesprochen habt, Daniel, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal so kurz so ein, zwei prägnante Beispiele nennen, die Wizards mal da auf den Weg gebracht hat. Und dann können wir mal darüber diskutieren.
Ja, also ich glaube, das eine hast du tatsächlich, also ich glaube, die größte Veränderung, die jeder von uns gemerkt hat, ist tatsächlich die Reduzierung der Plastikverpackungen, speziell bei Commander. Die bestehen eigentlich komplett nur noch aus Papier. WOTC hat auch seit, ich glaube, mittlerweile 6-7 Jahren auch eine eigene Nachhaltigkeitsbeauftragte, die sich nur darum kümmert, Packaging zu verändern. Also schlagt mich nicht, wenn es irgendwie 5 Jahre sind, also irgendwie schon seit geraumer Zeit. Und der Testversuch, der mittlerweile aber beendet ist, soweit ich das mitbekommen habe, war auch, dass natürlich sie die Booster-Verpackungen in besonderen Tonnen quasi recyceln wollten und haben dafür vor allem aber nur den WPM Premium Stores eine spezielle Tonne angeboten, wofür aber die WPM Premium Stores nochmal extra bezahlen mussten. Und das sind so kleine Schritte. Ansonsten machen sie ja viel Charity-Sachen. Und was wir auf jeden Fall schon wissen, ist auch, dass das Thema Papier-Booster-Verpackungen im Gespräch ist. Also die gab es ja schon bei Modern Masters vor geraumer Zeit. Die wurden dann angeblich wegen qualitativen Mängeln wieder abgeschafft. Aber es ist weiterhin in Planung, Überlegung, diese Papier-Booster-Packung zu machen, so wie es jetzt bei der Promokarte beim Pre-Release Kids sehen. So, das sind, sage ich mal, die offensichtlichsten Veränderungen. Ansonsten bezieht sich das meiste, was sie tun, hauptsächlich im Charity-Sektor, wo sie sehr, sehr aktiv sind. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts
also,
Wichtiges.
Sie haben noch ein bisschen mehr tatsächlich. Also, ja. Es gibt ja da zwei Kenngrößen, die man gern mal misst, wenn es jetzt zum Beispiel um Klima geht, und da gibt es den Corporate Carbon Footprint. Das ist quasi, was macht mein Werk, wie viel stößt es aus, welche Energie verwende ich, und da sind sie in der Zwischenzeit, ich glaube 99,7% schreiben sie auf nachwachsenden Energiequellen, also das heißt einfach Ökostrom, den man bezahlt, der ist dann natürlich weiterhin nicht öko, aber man bezahlt ihn zumindest pro forma, und sie setzen auf das Thema Audits bei ihren Zulieferern, was Sozialstandards angeht, sehr hohes sehr hohes Maß, auch diese Integrität, also diese Diversitätsbeauftragte, die sie haben, ist was, das bei uns in Europa zum Beispiel noch nicht so getrieben wird, das auch in Nachhaltigkeit eigentlich drin steckt, wo sie wirklich weit vor vielen Europäischen sind. Und dieses Papierpackaging nimmt zu, genau. Und sie machen noch was, das nennen sie Recycling, das ist jetzt tatsächlich, was ich sage, schwierig, also aus alten, sie nehmen die alten Plastik-Spielzeuge zurück und die werden dann quasi in Anführungszeichen recycelt, aus denen werden Parkbänke. Das nennt sich dann in der Chemie auch einfach Downcycling, das will man auf jeden Fall vermeiden, aber es ist immerhin besser, wie wenn, theoretisch zumindest, wie wenn es verbrannt wird. In der Realität ist es aber je nachdem, wie man das berechnet, sogar besser, klimatechnisch besser, wenn man das Zeug leichter verbrennen würde, wie wenn man eine Bank draus macht. Und das finde ich auch spannend mit diesen Papierverpackungen. Die sind eben deswegen ja nur interessant, weil es da schon Recyclingstrom gibt. Also diesen Abfall zu sammeln, zu trennen und sauber wieder zusammenzubringen. Der Papier wird dadurch nur interessant, weil es das schon gibt in fast allen Ländern. Nicht, weil Papier per se besser wäre vom Klimafußabdruck, wie jetzt zum Beispiel in Polypropylen oder so. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja.
Genau, das wollte ich auch noch
sagen. Ne? Genau, das ist das, was ich auch festgestellt habe. Der Footprint von Papier, wenn es auf gleicher Stärke, gleichem Gewicht ist, liegt tatsächlich weit höher als das von Kunststoff. Und nur das, was du gerade gesagt hast, hinsichtlich der Zugänglichkeit dieses Kanals, wird das immer als attraktiver dargestellt, was natürlich gar nicht pauschal zu beantworten ist in dem Moment.
Ja, jetzt kommt der Witz tatsächlich, wenn man jetzt gerade in Firmen reingeht, in Produktentwicklung. Wir müssen ja auch bei jedem neuen Produkt, was wir entwickeln, eine Entscheidung treffen, welches Packaging wir verwenden. Und wir haben jetzt auch in Zukunft, ich kann nicht genau sagen was, aber wir haben auch weitere nachhaltige Produkte in Planung etc., wo es sinnvoller ist, also auch aus dem Footprint her, tatsächlich recyceltes Plastik zu nehmen, aber für den Endkonsumenten sich das nicht wie ein nachhaltiges Produkt dann anfühlt. Und wir tatsächlich dann auf Papier switchen, was nicht zwingend nachhaltiger ist, damit der Endkonsument es als nachhaltig empfindet. Und das ist eigentlich total absurd. Wir könnten was Besseres machen, müssen aber auf Papier gehen, damit sich's gut anfühlt und nachhaltig anfühlt.
Das ist so ein ziemlich verwirrender psychologischer Passus im Prinzip, ne? Also ja. Das ist Marketing quasi.
Da habe ich eine wunderschöne Geschichte, die mich seit 2 Jahren beschäftigt. Und zwar, das kennt vielleicht jemand auch hier, wenn er im Supermarkt Gemüse kauft, habe ich immer das Gefühl, das vergammelt schneller. Und das ist tatsächlich der Fall, weil der Endkunde keine eingeschweißten Gemüsesorten mehr kauft. Also dieses Eingeschweißte wird nicht gekauft. Ist klimatechnisch 100-mal besser, weil das die Lebenszeit vervierfacht, verzehnfacht. Und es kann auch viel Gemüse nicht irgendwie verschifft werden ohne diese Plastikfolien, die da drumherum sind. Und ich weiß es von einer bestimmt, von einer Kette, die ich nicht nennen werde, die bestellt es weiterhin wie sonst und packt dann hinten die Gurken aus dem Plastik aus, legt sie vorne rein.
Nein,
und okay. Dann werden die gekauft, sind aber natürlich deutlich weniger haltbar und wir machen klimatechnisch vieles falsch. Und deswegen finde ich eigentlich schön, dass das Thema da endlich mal jemand dabei haben, der auch das Thema Bildung als Auftrag hat, weil das ist das, Kunden- und Konsumentenbildung in dem Feld ist, glaube ich, noch unglaublich weit zurück und muss auf jeden Fall aufholen, damit wir das auch richtig anpacken.
Das ist aber auch ein ähnliches Thema wie mit den Einwegtüten oder den Einkaufstüten. Das ist ja das Gleiche. Es wurde dann diese große Entscheidung gefällt, okay, wir gehen jetzt von Plastik weg, weil das ist böse und nicht nachhaltig. Und dann werden aber Papiertüten gemacht, die entsprechend dicker sind, weil sie das Gewicht halten müssen. Und dann hat man am Ende nichts gewonnen, weil eigentlich das Ganze nur noch schlimmer gemacht wurde. Anstelle von einfach die Einwegtüten komplett vermeiden.
Ich glaube aber gerade alles,
das ist genau das Thema.
Also alles, was im Einzelhandel so im Bereich Nachhaltigkeit, also ich komme ja ursprünglich aus dem Einzelhandel, habe ja auch lange Zeit im Wirtschaftsbereich gearbeitet, bevor ich mich für die Pädagogik entschieden habe. Und ich finde das eh sehr, ja teilweise sehr lachhaft, was da gemacht wird. Also ich habe auch mal für eine große Einzelhandelskette gearbeitet. Und da war das ja auch wirklich so, wenn dann Produkte, da reden wir noch nicht mal von Haltbarkeitsablauf, sondern wirklich, wenn die an dieser Grenze kamen, nur noch 3 Tage quasi haltbar waren, dann wurden die schon aus dem Regal genommen. Hinten gab es einen riesengroßen Müllcontainer und dann wurde das da alles reingeschifft. So, und das ist ja wirklich so komplex. Du musst ja teilweise Verträge mit sowas wie die Tafel oder sowas abgeschlossen haben, um das denen zu spenden. Sonst darfst du das als Einzelhandel gar nicht weitergeben. Also da gibt es dann so Richtlinien und so, weil das ja dann in Abschreibung, keine Ahnung was. Und das ist halt so ein komplett großes Thema. Das heißt, da macht man auch nochmal so bürokratische Hürden auf, wo man eigentlich dann auch Lebensmittel, ich bleibe jetzt mal beim Bereich Lebensmittel, eigentlich noch weiterverwenden könnte. Ja, also auch aus dem Aspekt müsste man das nochmal gucken. Allerdings gehen wir damit natürlich jetzt sehr weit von unserem eigentlichen Thema ab, weil wir wollen ja uns angucken, wie Nachhaltigkeit ist denn Wizards und welche Zusatzprodukte gibt es, die nachhaltig sind. Und bei Wizards habe ich noch eine Sache festgestellt oder in der Recherche mitbekommen. Es gab wohl für VPN Premium Stores die Möglichkeit, so eine Recycling-Boxen anzuschaffen. Da sind dann die Leute mit ihren Booster-Verpackungen, gehen dann hin, packen das da rein und dann kommt jemand und holt das ab und dann wird das recycelt. Aber das ist, glaube ich, in Kanada und war das irgendwie, glaube ich, mal eine Zeit lang in mehreren Stores. Aber ich konnte nirgendwo rausfinden, dass das nach 2021 noch weitergelaufen ist.
Das wurde auch beendet, tatsächlich. Okay. Also man sieht sie jetzt noch in Nordamerika noch teilweise, also ich glaube in Seattle, im Moxhaus, habe ich eine Box davon gesehen. Die existieren noch, aber effektiv wird das nicht weiter umgesetzt, weil es auch flächendeckend, glaube ich, nicht tragbar war. Es war einfach zu teuer, unterm Strich. Das Verfahren auch, da kennen sich vielleicht Freakle mehr aus, da bin ich jetzt zu wenig in dem Material, muss super aufwendig gewesen sein und super teuer gewesen sein, sodass sich das eigentlich für kaum irgendeine Seite wirklich gerechnet hat und es dann eher eine Marketingaktion war, als dass es dann wirklich einen effektiven Effekt hatte, unterm Strich.
Ja, genau, der Report war ziemlich schwierig. Also das sind wirklich auch einfache Dinge, die dann ein Problem sind. Zum Beispiel, dass da andere Müll drin liegt. An sich ist sowas verwendbar, wenn das ein reiner Strom ist von dem Material, das man getrennt eben von diesen Boostern und sonst nichts. Und das lässt sich eben ohne den Endverbraucher nicht realisieren. Das wird auch ein Markt der Zukunft sein, vor allem in der EU. Wir sind da tatsächlich Vorreiter mit unserem Green Deal, weil wir einfach jetzt Recyclingquoten vorschreiben, die zum Beispiel in Endverpackungen drin sein müssen. Das gibt es aber nicht auf dem Markt. Also diese Mengen existieren nicht. Deswegen hat zum Beispiel Aldi den größten Recycler in Europa gekauft vor Lidl oder hat Lidl gekauft vor Aldi. Halt einer von beiden spielt keine Rolle, um eben die PET-Flaschen unter sich zu haben, damit sie überhaupt auf ihre Margen kommen. Und ich glaube, da wird sich in der Phase noch viel tun. Es macht auf jeden Fall Sinn, diese Polypropylenverpackung, die es ja dann ist, zu recyceln. Und ich denke, wenn das nicht nur Abfall ist, sondern ein Rohstoff, der einen Wert hat, dann macht es auch Sinn, dass jeder den sammelt. Aber da sind wir noch nicht und da kommen wir irgendwann hin, denke ich.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie würdet ihr es denn bewerten? Ich meine, es gibt ja andere Kartenspiele wie Flesh and Blood, die ja sehr aktiv mit Papierverpackungen gearbeitet haben. Es war aber auch beschichtetes Papier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht unbedingt so viel gesünder ist vom Prinzip her. Aber auch Flesh and Blood ist wieder zurückgekehrt zu den normalen Booster-Verpackungen und hatten am Anfang, ich glaube, nur 2, 3 Editionen, wo sie mit Papierverpackungen gearbeitet haben. Also zumindest zwischenzeitlich zurückgekehrt. Aber ab und zu, sie mixen das ab und zu mal. Jetzt ist mir aufgefallen, und zwar habe ich da mit einem Store gesprochen, die hatten, ich weiß gerade gar nicht, wie die aktuelle Edition, Outsiders, glaube ich, das heißt die aktuelle Edition, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall waren die Papierverpackungen, hatten so einen leichten, ja, so einen weißen Strich von den Knickfalten etc. Und der hat tatsächlich gesagt, dass die Leute sich die Booster-Verpackungen anschauen und die nicht so toll ausschauen, liegen lassen und sich die neuen Verpackungen, obwohl das keinen absolut Null-Effekt auf die Karte hat. Und da kommen wir eigentlich schon auf das Thema Stichwort Konsumentenverantwortung. Wenn wir sowas sehen, wie dass wir 3 Tage vor Mindesthaltbarkeitsdatum Sachen wegwerfen, wenn wir Booster-Verpackungen, die 1A neue Karten enthalten, die nur ein paar Knickfalten drin haben, nicht mehr kaufen wollen, dann glaube ich, wird es schwer für ein Unternehmen, das wirtschaftlich sinnvoll durchzusetzen.
Genau, das ist aber dann wieder das Thema würde ich tatsächlich jetzt doch dann nach hinten ranstellen und okay, dann tun wir ja am Ende eh alle Komponenten zusammen und machen da unser Fazit draus. Jetzt geht es aber wirklich erstmal nur darum, so Wizards, und wenn ich jetzt mal überlege, erstmal Gratulation natürlich an alle, die diese coolen Pakete kriegen von Wizards, und jetzt habe ich es aber auch gesehen wie für Commander Masters, das sind ja nicht nur denn die Displays drinne, sondern da sind ja dann auch noch so Merchandising-Sachen drinne, und vieles sah für mich auch aus, ja, das packst du halt einmal in so einen Stream rein, packst du halt noch schön Insta-Foto und so weiter und so fort, und danach landet es halt im Müll. So, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber könnte auch gerne sagen, gleich nein, ist nicht so, Patrick, du irrst dich, aber es ist halt erster Linie, es sind halt die coolen Produkte hinsichtlich der Karten, und dann drumherum ist ganz viel Merch, was eigentlich im Endeffekt kaum jemand braucht. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Also muss das sein? So?
Also ich will da gleich widersprechen. Nein, wir sind glücklicherweise, danke Wizards und Gina und wer auch immer uns das zuweist, Marcel vielleicht. Da sind, also gerade dieses Mal haben wir alles schon in Gebrauch, und auch von den letzten Paketen außer Verpackungsmaterial ist eigentlich alles in Verwendung. Und man muss auch sagen, uns gibt es ja als Magic Blocks schon deutlich länger, wie sich die Verpackung gerade von solchen Care-Paketen über die Jahrzehnte, muss man sagen, geändert hat. Von quasi Styroporkugeln, die da überall drin waren, und Konfetti, das rauskam, ist alles weg. Es ist alles papierfüllstoffbasiert, das ins Altpapier kann. Die Verpackungen sind so klein wie möglich. Die sind immer noch schick, aber es ist alles so ein bisschen kleiner, alles ein bisschen zarter. Und man merkt, dass sich jemand bei dieser Verpackung Gedanken macht. Und das finde ich schon. Hasbro vor allem, der Mutterkonzern, ist auch in den USA immer wieder ausgezeichnet. Also gerade für uns, wenn man im Nachhaltigkeitsfeld unterwegs ist, sind die schon so ein Spitzenreiter. Und die machen eigentlich in jedem dieser Felder, wo man aktiv sein soll, machen sie was. Und wie weit man das gehen kann, ist natürlich immer fraglich. Aber sie machen sich über alles Gedanken, und sie haben in diesem Management-System überall Ansatzpunkte, um sich zu verbessern. Und sie schreiben auch, obwohl das in den USA niemand muss, Nachhaltigkeitsberichte, wo sie sich Ziele geben, dass sie Verpackung zum Beispiel bis 2025 nochmal um ein Viertel reduzieren wollen. Und ich finde es schon auch erwähnenswert, dass es das, was gemacht wurde, dass es schon besser ist und dass es noch weitergeht. Das muss man, denke ich, auch herausstellen, ja.
Ja, natürlich ist jetzt meine Rolle hier ganz klar, diese provokanten Fragen zu stellen. Gina ist top. Ja, ich hatte auch schon ein paar Mal mit ihr das Vergnügen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wizards macht auch tolle Sachen, aber trotzdem stelle ich mir natürlich die Fragen. Und wenn du jetzt bei Hasbro bist, stelle ich mir jetzt mal noch allgemein die Frage, warum gehen sie zum Beispiel bei den Actionfiguren und so wieder in Vollplastik zurück? Weil das machen sie auch. Da hatten sie auch jahrelang eine andere Verpackung, und jetzt sind sie wieder dabei, da auch zurückzufahren. Aber das ist jetzt nur so ein Nebenschauplatz. Also ja, sie machen viel richtig, bin ich voll dabei. Aber auch trotzdem muss man ja fragen, so diese Pakete, du sagst, ihr verwendet alles. Dennis, wie ist es bei dir? Was machst du?
Also ja, ich habe ja jetzt, danke auch von meiner Stelle, ich habe jetzt zum ersten Mal das Glück bekommen, also eine Box zu bekommen. Und ich muss sagen, also ich bestätige da Sebastian auch voll, das ist wirklich eine nachhaltige Box. Also ich durch meinen Job bin ich halt auch aus dem Einkauf auf die Marketing-Sicht, und die Kollegen machen auch immer häufiger und immer intensiver Influencer-Boxen, wie sie bei uns heißen. Und da habe ich auch die Entwicklung gesehen von den ersten Boxen bis hin zu den aktuellen. Und diese aktuelle Box, die ist wirklich von der Nachhaltigkeitsperspektive schon echt ordentlich. Also Papier, alles drin. Und ja, der Grund, warum gibt es diese Boxen, oder das wird, also aus meiner Sicht ist es ganz klar, weil dieser Markt oder diese Werbefläche, Social Media, ist einfach so ein Wachstumsmarkt, dass einfach das wahrscheinlich eine der lukrativsten Plattformen oder Verteilungsfelder ist. Und genau, demnach, also ich benutze auch, ich werde auch alles davon benutzen, also auch die Merch-Artikel, die da drin waren, das sind auch hochwertige Sachen, also die Becher zum Beispiel, die sind wirklich vernünftig. Und die Verpackungen waren auch, abgesehen von den Boostern, alle aus Papier. Demnach kann ich da jetzt auch nichts Negatives zu sagen.
Ich glaube, was man da, also wir haben jetzt keine Box bekommen, also als Altimigrat logischerweise nicht. Und was man aber dazu sagen muss, bei all diesen Dingen, auch wenn es Kleinigkeiten sind, auch wenn nicht alles perfekt läuft, aber Watsi muss das nicht tun. Also muss ich immer vor, Watsi hätte, ich glaube, und da wäre ein Großteil, da wäre jetzt kein Aufschrei passiert oder ähnliches, hätten sie tatsächlich normale Luftpolsterfolie verwendet oder ähnliches. Denn es hätten trotzdem alle gepostet, wie cool sie es finden, da wäre, sie müssten es nicht tun und haben trotzdem den Weg, sind trotzdem den Weg gegangen und haben es, ja, sag ich mal, versucht, klimapositiv zu gestalten in irgendeiner Form. Ob jetzt, ich weiß nicht, ob das Füllmaterial aus was genaues bestand, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, solche, all diese kleinen Entscheidungen muss man honorieren. Und auch Patrick, weil du es gesagt hast, die provokante Frage, die kannst du mir später dann auch stellen, so, warum hat Hasbro dann wieder umgeschwenkt oder warum macht Hasbro noch so viel anderes Plastik? Das gleiche kannst du auch Ultimate Guard fragen nach RTE, warum machen wir nicht alles RTE? Also ich glaube, dafür gibt es durchaus Gründe und am Ende des Tages ist es immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, das funktionieren muss und auch nach wirtschaftlichen Kennzahlen arbeiten muss.
Ja. Und genau. Ich finde das Interessante, dass wir die Frage nach der Verpackung stellen, wenn es um die Boxen geht und nicht darum, wo eigentlich der Klima, also wenn wir jetzt wieder um Carbon Footprint denken, wo es wirklich kaputt geht, sondern an uns Content Creatern. Denn so ein 10 Minuten, 20 Minuten Video, das irgendwie 500.000, 600.000 Klicks kriegt, das ist schon in dem Level von mehreren tausend Kilometern Autofahren. Und die Leute, die noch mehr Traffic generieren, die ja erfolgreicher sind dann als Content Creator, die haben einen noch viel übleren Carbon Footprint und auf den man auch keinen Einfluss direkt hat, weil das ja die Endverbraucher sind, ob der das auf dem Handy schaut, im WLAN, in welchem Land. Und ich denke schon, dass die Box nicht das Schlimme ist, sondern dass wir viel digitalisieren, was vielleicht auch gut ist in Zukunft, aber die Technik noch ein bisschen hinterherhängt. Und je mehr wir digitalisieren, je mehr wir auch jetzt auf Video on Demand gehen, desto übler wird eigentlich unser Carbon Footprint. Und das ist auch so was, wo ich mir selber auch nie an die eigene Nase fasse. Ich habe auch immer YouTube offen und eigentlich ist das genauso schlimm, wie wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre.
Genau, aber das ist nicht der Job von Watsi. Nee. Also genau. Und da um auf Watsi zu sprechen, Watsi kann nichts dafür, dass unser komplettes Metasystem ja eigentlich digital basiert ist. Dafür kann ja Watsi nichts. Aber das, was sie kontrollieren können, das Stück sukzessive anzupassen, ich denke, da würde ich auch, ohne jetzt ein totaler Watsi-Advokat zu sein, auch unterschreiben, dass sie kleine Schritte gehen, um eine Veränderung zu bewirken.
Wobei, man muss immer sagen, bis jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir diesen Scope 1, Scope 2 nennt sich das, was die Firma selber macht, das wird überwacht. Aber der große Teil von Carbon Footprinting ist schon dieser Scope 3, der kommen wird. Und da ist schon mit dabei, dass Watsi sich Cradle to Grave fragen muss, was passiert denn mit dieser Box? Und wenn mit dieser Box, wenn die dazu da ist, YouTubern zu schicken, die ein YouTube-Video draus machen, dann ist es selbstverständlich der Carbon Footprint, den Watsi erzeugt, nicht wir.
Aber kannst du Watsi als wirtschaftliches Unternehmen, die diese Creator braucht, dazu, also die brauchen das für irgendeine gewisse Art von Marketing und inwiefern kannst du quasi eine Firma zur Last legen, die Geld verdienen muss irgendwo, Watsi noch viel, viel mehr, weil sie Teil einer Aktiengesellschaft sind, dass sie das trotzdem tun und nutzen. Also, das ist ja, wie viel Schuld kannst du ihnen zuweisen? Oder sollte Watsi sagen, okay, wir machen jetzt nichts mit Digitales, Arena wird abgeschalten, weil Arena ist mit Sicherheit auch ein ein Grab von jeglicher Klimapositivität, gehe ich mal von aus. Kannst du das einer Firma zur Last legen dann? Inwiefern kannst du das, können wir hier jetzt beschuldigen?
Das hat nichts. Ja, beschuldigen wollen wir ja an der Stelle eh nicht. Also genau. Ne, geht ja nicht ums Beschuldigen. Sondern es geht aber grundsätzlich auch um eine gewisse Verantwortung. Und ich finde es echt wirklich, also ich finde auch dieses Paket mega und ich freue mich auch immer gerade jetzt auch für Dennis, habe ich mich sehr gefreut, weil mir auch jetzt, ja so wie ich, ja noch relativ jung am Start ist. Nur ich bin halt Podcaster, deswegen ist auch die Entwicklung bei mir wesentlich langsamer. Und ja, das darf man aber halt, dann darf man aber schon zumindest in Anführungsstrichen zu Last legen, was der Hintergrund ist. Und der Hintergrund ist ja nicht, um den ganzen Content-Creatern ein super gutes Gefühl zu geben. Also Ja, natürlich auch, weil es sind gute Kooperationen und so, sondern in erster Linie ist es so, weil es die günstigste Möglichkeit ist, Marketing zu betreiben, wenn ich da Leuten ein Paket schicke, die öffnen das. Und wenn man überlegt, wer kriegt denn auch noch sonst alles solche Pakete, sind ja teilweise auch Leute, die haben mit Magic nie was am Hut gehabt und dann kriegen sie mal so ein Paket und dann sagen sie auf einmal, okay, ich fange jetzt an mit Magic spielen. Also da sind ja auch, da ist ja auch schon viel Kalkül dabei. Aber du hast vollkommen recht, Daniel, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Sie müssen natürlich auch wirtschaftlich denken und handeln. Von daher kann man denen da vielleicht nicht unbedingt einen Vorwurf machen, aber man könnte zumindest sagen, der wirtschaftliche Faktor hat da eher den Vordergrund und dann geht es um die Nachhaltigkeit. Und sie versuchen quasi im Rahmen dieses wirtschaftlichen Denkens so nachhaltig wie möglich zu sein. Das können wir ihnen zugutehalten.
Ich glaube, aus Unternehmenssicht ist das auch wahrscheinlich vollkommen logisch. Ich glaube, jeder von uns, der ein eigenes Unternehmen leiten würde, würde wahrscheinlich auch die Wirtschaftlichkeit natürlich an erste Stelle setzen, weil du sonst eben nichts für die Nachhaltigkeit machen kannst. Aber die Frage ist natürlich am Ende, kann man das in ein Verhältnis setzen?
Die Grundidee von diesen Carbon Footprints vor allem, also Product Carbon Footprint, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, und Corporate Carbon Footprint, soll ja eigentlich ein Marketing-Tool sein. Und die Idee sollte ja sein, okay, wenn wir alles irgendwann mal datentechnisch einrechnen, dann kommt raus, okay, weil wenn ich Magic-Karten kaufe, dann hat diese Karte oder diese Booster-Box den Carbon Footprint X. Wenn ich ein Flash and Blood kaufe, hat der den Y. Und dann kann ich mir als Konsument entscheiden, welches Spiel mag ich lieber, aber vielleicht auch, okay, X ist kleiner als Y, vielleicht kaufe ich dann X. Und das soll ja die Triebkraft sein, an uns Konsumenten wirklich Informiertes zu treffen und eine Kaufentscheidung zu treffen, auch um diesen Carbon Footprint und dann im Großen Nachhaltigkeit zu haben. Und ich finde schon, dass irgendwann das dazugehört. Und ich sehe es auch so, natürlich sollte man nicht aufhören, man kann nicht aufhören, seinen Betrieb zu führen, weil das ist ja so, dass diese anderen Punkte, ich habe es ja schon mal angesprochen, irgendjemand bezahlen muss. Und es, so übel das klingt, auch diese Auswirkungen des Klimawandels muss irgendjemand bezahlen, es muss irgendjemand das Aufräumen bezahlen. Die Feuerwehren und der THW, die verdienen kein Geld, die machen Kosten und irgendjemand muss das eben gegenfinanzieren. Und ich denke schon, dass wenn man ein gemeinsames Ziel hat und sich einigt, dass man mit dem gleichen Maß misst und dass jeder über dasselbe redet, dass man dann einen zusätzlichen Anreiz hat, etwas zu kaufen oder etwas vielleicht nicht zu kaufen. Das kann ja auch sein.
Meine Frage an euch, wo du das gerade sagtest, mit dem Carbon Footprint, was dann ausgezeichnet wird in Zukunft irgendwann mal sicherlich. Jetzt auf diversen Verpackungen gibt es ja auch verschiedene andere Indikatoren, die aufgedruckt werden. Beeinflusst euch das beim Kaufen? Also bei Lebensmitteln zum Beispiel? Achtet ihr auf den Nutri-Score zum Beispiel?
Na gut, der Nutri-Score, der ist ja Quatsch.
Ja. Aber trotzdem irgendwas aufgedruckt, also jetzt als Referenz einfach mal. Ja,
also vielleicht würde ich einfach mal anfangen. Tatsächlich, ich achte da schon drauf. Also sei es egal jetzt halt, wenn ich irgendwie Produkte wie Fleisch oder wie Fisch kaufe oder sowas, da achten wir massiv drauf beim Einkaufen. Man muss auch sagen, wir haben, also das ist jetzt aber nur für meine Familie jetzt einfach gesehen, wir haben jetzt entschieden auch zusammen, also meine Frau und ich, dass wir seit ein paar Jahren, dass wir weniger Fleisch konsumieren, aber dafür dann, wenn wir es halt konsumieren, halt hochwertige Produkte, wo wir auch wissen, okay, ungefähr wissen, wo es herkommt und auch unter welchen Bedingungen da denn die Kühe gehalten wurden. Und das ist das eine. Bei Klamotten achten wir auch massiv drauf. Wir haben jetzt auch angefangen irgendwie dann auch mal so Secondhand. Also es war für mich tatsächlich eine große Umstellung, weil ich bin großer Markenliebhaber von etwas, was ich euch jetzt hier zeige, die anderen nicht hören werden. Und da war es wirklich echt ein langer Sprung. Also es hat Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, da kaufe ich auch mal Secondhand oder irgendwie andere Sachen. Und grundsätzlich aber, ja, ich versuche darauf zu achten und das ist auch einer der Gründe, warum ich wenig Booster nur noch kaufe, sondern versuche eher auf den Sekundärmarkt meine Karten zu beziehen. Jetzt kann man wieder sagen, ja, okay, aber irgendwo werden die Karten ja auch gerupft und so, aber das ist ja natürlich gezielter und nicht, dass ich dann nachher so viel Ausschussware habe. Das ist so mein Ansatz dahinter. Ja,
ja, also ich glaube, also es hängt sehr stark von dem Umfeld ab, wo man sich befindet, weil also Nahrungsmittel ganz klar, Das ist definitiv ein Thema. Kleidungstechnisch hängt es sehr, sehr stark ab und dann kommen wir auch gleich in den, sag ich mal, in den Hobbybereich rein. Inwiefern ich ein Fan von einem Produkt bin, was ich unbedingt haben möchte, wo mir, sag ich mal, ich ein Auge zudrücke. Und ich glaube, diese, es klingt jetzt so hart, das Wort, aber diese Doppelmoral hat irgendwie gefühlt jeder irgendwie in sich, an sich, dass man, keine Ahnung, ein Beispiel ist jetzt das Beste. Ich trage gerade witzigerweise eine Sea Shepherd Hose und ein Shirt von Salzwasser, was sehr nachhaltig ist, alles von einem Produzenten, aber laufe mit meinen Jordan 1er hier rein. So, das ist halt vom, es gibt auch ein gutes Bild von mir, wo ich auf einer eine Sea Shepherd Badehose auf einem McDonald's-Strandtuch liege. Also ich glaube, theoretisch sollte man wesentlich mehr darauf achten, als was man es wahrscheinlich tut. Wenn man ganz streng danach geht, gibt es de facto keinen nachhaltigen Fisch und es gibt kein nachhaltiges Fleisch. In dem Sinne, solange wir direkt von Massenproduktion sprechen, ist es super schwer davon, das kann man nur durch weniger Konsum irgendwie kontrollieren. Aber ja, es ist super schwer. Aber ich würde sagen, in Teilbereichen achte ich da sehr, sehr streng drauf. Und es gibt Teilbereiche, wo ich da zum Beispiel jetzt anfangen würde, Flesh and Blood zu spielen, nur weil das Flesh and Blood einen besseren Carbon Footprint hätte als Magic. Also da würde ich bei Magic stehen bleiben. So, und so ehrlich wäre ich da auf jeden Fall.
Ja, und also ich achte, also ich bin auch ehrlich, auf den Nutri-Score achte ich nicht, den finde ich auch Quatsch, aber gerade wenn es um Fleisch und Fisch geht, ich glaube schon, dass es nachhaltig geht, sonst müssen wir diskutieren, was die Bioökonomie eigentlich sonst sein soll, auch mit eurem Boulder. Und ja. Also ich habe zum Beispiel, ich kaufe mein Fleisch nicht im Supermarkt, sondern mein Bruder ist Jäger, das kommt dann aus dem Wald. Oder ich habe noch einen Bekannten, okay, der hat einen Bauernhof, da einmal im Jahr mache ich da ein X auf eine Kuh und dann wird die eben durch 8 Familien geteilt, weil so viel Fleisch essen wir dann nicht. Und ich glaube schon, dass mich das auch immer mehr beeinflusst. Vor allem, und da bin ich auch ehrlich, wie glaube ich viele, je einfacher es wird. Also wenn ich danach suchen muss und wenn es meinen Alltag stark behindert, ich meine, ich sitze hier auch in einem Trikot von einem Eishockey-Trikot, wenn ich dasselbe kriegen würde und es wäre eben dann recycelbar hinterher, dann würde ich eben das nehmen, da hätte ich keinen Schmerz damit.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon das, jeder hat so eine Hürde, es gibt bestimmt ein paar, die mit Gewalt dann dagegen sind, aber ich glaube, wenn man die Einstiegshürde, dass man was ändern kann, so weit senken, dass es wirklich nur noch ein kleiner Sprung ist, dann kriegen wir die meisten Leute schon mit. Und ich bin auch guter Dinge. Ich finde, dieses Thema ist immer so negativ behaftet, wenn man sieht, woher man kommt und wo wir jetzt schon sind, auch was seit quasi Alarm geschlagen wurde, auch im Carbon Footprint passiert ist. Wir sind vielleicht nicht ideal da, wo wir sein sollten, aber wir sind schon recht gut. Also es passiert schon recht viel. Und ich finde ja schon, dass man sieht, dass auch viele sich beeinflussen lassen.
Und da sagst du was genau, was super entscheidend ist, hast du gesagt. Und zwar, du würdest das Trikot, wenn es das eine alternative nachhaltige Lösung geben würde, für dasselbe Trikot würdest du die nachhaltige Lösung wählen. Und ich glaube, das ist so, wo man auch als Firma dann aktiv werden kann. Also Alternativen anbieten, die vielleicht preistechnisch nicht 3 Kilometer weit entfernt sind von dem eigentlichen Produkt. Und wenn man das hinkriegt und da die in der Range ist, das zu leisten, dann trägt man aktiv dazu bei, dass die Konsumentenentscheidungen mehr auf nachhaltige Themen entfallen. Aber genau, ich kriege meine Jordans aktuell nicht nachhaltig. Es gibt eine einzige Version davon, die nachhaltig ist, beispielsweise. Aber wenn es quasi davon, von dem Typ eine nachhaltige Alternative gibt, würde ich mich auch sofort dafür entscheiden. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr der kriegsentscheidende Punkt.
Was man aber nicht vergessen darf, also 2 Punkte wollte ich noch sagen. Das eine ist dann, glaube ich, perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Aber das andere wäre erstmal, ich habe ja auch viel mit Familien zu tun, die jetzt finanziell nicht so eine hohe Kaufkraft haben. Und den Punkt darf man vielleicht auch nicht vernachlässigen. Es hat sowohl bildungstechnische Hintergründe als auch finanzielle Hintergründe. Die werden sich eher nicht für die nachhaltigen Produkte aktuell entscheiden, bewusst teilweise entscheiden oder auch entscheiden können, weil das halt auch wirklich sehr schwierig ist. Und wenn die, also jetzt kenne jetzt nicht euch alle so gut, aber ich würde jetzt mal aufgrund der Jobs jetzt nicht tippen, dass einer von uns jetzt hier groß am Hungertuch nagt. Ich sage mal, ich habe eine relativ komfortable Luxussituation, dass ich mir das auch aussuchen kann, ob ich jetzt nur nachhaltig sein möchte oder nicht. Das heißt, da habe ich auch eine Verantwortung, weil ich halt diese Entscheidung selber treffen kann. Es gibt aber genug Menschen auf der Welt und auch genug Menschen, Familien in Deutschland, die haben aktuell gar nicht die Möglichkeit oder glauben es auch teilweise gar nicht. Also muss auch dazu sagen, da fehlt auch dann da wieder ein bisschen Wissen. Also zum Beispiel kaufe ich mir jetzt für die ganze Familie 5 Tiefkühlpizzen oder mache halt quasi einmal was selber. Du kommst am Ende, kommst du mit einem besseren Produkt, nämlich selbst gekocht, auf dem gleichen Betrag, vielleicht sogar nachher ein bisschen günstiger, weil du halt auf die Masse kochst. Und das ist aber auch vielen nicht bewusst und ist oder teilweise ja auch dann die Frage, wenn ich nach einem 45-Stunden-Malochen-Job nach Hause komme und noch meine 2, 3 Kinder füttern will, habe ich da noch die Lust, mich noch eine Stunde in die Küche zu stellen. Also auch das sind natürlich Faktoren, die da mit reinspielen. So, das wollte ich nur mal so kurz anmerken. Und weil du gesagt hast, gibt es Produkte, für die ich mich entscheiden würde, wenn sie nachhaltiger sind? Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt bewusst, nachdem ich jahrelang Dragon Shields genutzt habe, habe ich mich jetzt bewusst für Ultimate Guard Produkte entschieden, weil ihr nämlich versucht, nachhaltig zu sein. Und das war für mich jetzt wirklich ein Faktor, warum ich gesagt habe, okay, dann schwenke ich um. So, mittlerweile habe ich auch noch ein paar andere Vorteile erkannt, aber das war tatsächlich früher für mich, war das ganz klar, so Dragon Shield, sonst nichts. Und jetzt bin ich auch mehr auf der Ultimate Guard Schiene.
Ja, sehr, sehr gerne. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, warum du Dragon Shield, sonst nichts, aber das machen wir mal wann anders im Privatgespräch, weil mich das einfach aus einer, nicht wegen Trigger, sondern tatsächlich Interesse halber, warum Leute diese Entscheidung treffen. Ich glaube, so in erster Linie unser Flaggschiff, worauf wir auch super stolz sind, ist tatsächlich der Return to Earth Boulder, den wir rausgebracht haben. Und der eigentlich, so von der ganzen Story her, wenn man sich das anschaut, wir viel zu wenig darüber berichten eigentlich, wie toll es ist. Und da ist ja halt genau diese Krux an diesem Marketing, dass es nicht zu sehr wie, wir stellen uns super grün da, bis hin zu, eigentlich ist es ein mega tolles Produkt. Denn der Return to Earth Boiler besteht aus 97% Holzresten oder Holzabfällen. Bedeutet, das ist tatsächlich aus dem Schwarzwald. Wir fällen dafür nicht extra Bäume, sondern das sind Äste oder ähnliches aus dem Sägewerk, was Abfallprodukte sind, die sonst normalerweise verbrannt werden oder sonst wie verarbeitet werden. Die nehmen wir als Grundmaterial für unseren Return to Earth Boiler her. Die 3% ist tatsächlich nicht nachhaltig. Das ist ein Kleber, damit wir überhaupt das Ganze in eine Spritzgussform reinbringen können. Tatsächlich. Aber ansonsten theoretisch, also der ist komplett, also den kann man quasi schön in die Erde vergraben, wenn man so möchte. Und was auch noch ein Punkt ist, das Ganze wird sehr nah bei unserem Headquarter hergestellt. Das ist ungefähr 2 Kilometer Luftlinie. Wo das Produkt in Deutschland produziert wird. Das heißt, wir haben recht kurze Lieferstrecken. Da kann man jetzt natürlich auch wieder so eine Klammer setzen. Naja, aber das Produkt wird auch in Asien und USA verkauft. Da sind wir noch nicht, dass wir genau dieselbe Produktion in USA und Asien aufgebaut haben, was wir noch tun werden. Und sehr recht nah dran. Und dann haben wir noch den Punkt, dass natürlich die Verpackung ist tatsächlich nicht nur einfaches Papier, sondern das ist sogenanntes Graspapier. Also auch extrem nachhaltig, wenn man so möchte, von dem Footprint her. Und es gibt jetzt in verschiedenen Varianten. Das Produkt ist qualitativ, wenn man sich das anschaut, zu einem klassischen Plastikprodukt, gibt es keine qualitativen Nachteile dazu. Es ist nicht wesentlich teurer. Also es ist effektiv im Handel 1 Euro teurer als ein normaler Boulder beispielsweise. Wir sind sogar so weit, dass wir die Abfallprodukte von dem Return to Earth Boulder auch wiederverwenden können, also von den Spritzgussformen beispielsweise, um das wiederum zu einem Return to Earth Boulder zu nutzen. Und wir können dieses Verfahren sogar auf noch mehr, sag ich mal, Restprodukte anwenden. Also das heißt von Holz theoretisch irgendwann mal über Sonnenblumenkernschalen, wenn man so möchte. Also ist sehr universal einsetzbar. Genau. Und das ist unser Flaggschiff, wo wir auch jetzt, sage ich mal, das zweite Produkt rausgebracht haben, die größere Box, die 133er. Die hat ein bisschen weniger Prozent an nachhaltigem Material, weil einfach die Stabilität gewährleistet sein muss. Und es wird auch wesentlich noch mehr von dem kommen. Das Ding ist, wir können auch später.
Ah, ja? Ich habe gleich noch eine Frage, weil mich das schon länger interessiert. Und ich habe ja beide hier. Dank dir auch beide hier. Also ich habe hier, das ist die Deckcase von früher, Polypropylen und in Return to Earth Boulder.
Ja.
Und mir ist es aufgefallen, gleich das Erste, was ich jetzt natürlich mache, als Materialwissenschaftler, ich schaue unten drauf, bei dem steht, bei dem Return to Earth Boulder steht nichts über Recycling. Und wenn das Ganze ja nachhaltig sein soll, dann muss man das ja irgendwie dann wieder recyceln. Wie entsorge ich denn den Boulder? Weil der hier, der andere, der Kunststoff, klar, ich bin Kunststoffer, aber der Kunststoff geht in normalen Recyclingstrom und wird irgendwann wieder so ein Ding oder was anderes, eine Folie oder irgendwas.
Ja. Theoretisch ist der Boulder an sich kompostierbar. Also den kannst du theoretisch auf den Kompost werfen.
Also laut eurer Homepage nicht. Da ist er nämlich absolut nicht kompostierbar oder bioabbaubar. Ja, also ich habe, du siehst, ich habe mich damit beschäftigt. Okay. Ich möchte voraussagen, ich finde das ein super interessantes Produkt, weil das genau das zeigt, was ich auch mache. Also wir machen auch nachhaltige, nachwachsende, vor allem wir sind in Süddeutschland aus Wald. Nebenströmen sozusagen, kann man Lignin und was auch immer gewinnen, kann daraus sowas machen. Und bei uns ist es so, unsere anderen Erdölprodukte, die sind quasi ungiftig, wenn die ausgehärtet sind, die halten hunderte Jahre. Und selbst wenn so ein Bauteil nach 80 Jahren kaputt ist, dann wird es einfach geschreddert und wird irgendwie als Füllstoff eingesetzt. Das kann ich mit dem auch. Jetzt ist aber ja hier das, also die sind nie recycelbar, was natürlich dann was Nachwachsendes super gut macht. Jetzt ist aber dieses PP-Ding theoretisch recycelbar. Ich weiß, dass diese Nummer 5, die da unten steht, auch nicht recycelt wird, sondern dass das alles verbrannt wird. Ja. Oder zum Großteil. Ich will jetzt niemand auf die Füße treten, der vielleicht wirklich das einsetzt. Und das finde ich so interessant. Wie geht's da weiter? Weil bis jetzt ist, muss ich sagen, als Nachhaltigkeitsbeauftragter super interessant, guter Ansatz, da fehlt aber ein Schritt.
Ja. Ein valider Punkt. Also ich gehe davon aus, dass die, also die 3% das quasi verhindern, dass wir es quasi öffentlich als kompostierbar betiteln dürfen. Daran wird es hundertprozentig liegen, was jetzt nicht den Fakt an sich verhindert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da hast du vollkommen recht. Also grundsätzlich sind wir in der Lage, weil wir es mit den Resten auch machen können, theoretisch, wenn du die alten, können wir die alten Boulder wieder verwenden, um neue draus zu machen. Also und der Schritt ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass wir, also wir haben schon drüber nachgedacht, tatsächlich so eine Art Boulder-Recycling-Programm, schick deinen alten ein, kriegst irgendwie Rabatt auf deinen neuen oder ähnliches. Also wir wären in der Lage dazu, aber es gibt so gesehen keinen allgemeingültigen Kreislauf, wie du ihn jetzt zum Beispiel von normalen Plastikrohstoffen kennst. So. Ja, das ist total richtig.
Und ist auch was Schwieriges, genau. Also ich will jetzt nicht Ultimate Guard angreifen, im Gegenteil. Ich finde, auch wenn es so klingt, aber diese Verpackung, das ist ja auch was. Ich spiele schon seit den 90ern Magic. Hier stehen noch Boxen rum, die sind aus den 90ern. Die halten ja ewig lang. Und wenn wir die Kreislaufwirtschaft anschauen, dann geht es ja auch darum, dass das Zeug eigentlich lang hält. Und ich bin auch überzeugt, dass der lang mich begleiten wird, wenn er jemals überhaupt ins Recycling geht. Das ist ja das.
Ja, total richtig. Der Punkt ist, glaube ich, nicht, also das Ding ist, wir sind halt die Einzigen, die das so in der Form halt umsetzen. Und deswegen sind wir auch die Einzigen, die diesen Kreislauf erstmal herstellen können. Und das macht, glaube ich, die ganze Schwierigkeit, wenn du den ersten Schritt irgendwo machst und nicht auf ein bestehendes System aufbauen kannst. Von daher sind wir rein ressourcentechnisch auch gar nicht in der Lage, diesen Kreislauf selber zu gewährleisten. Im ersten Moment. Aber ich bin mir ziemlich sicher, umso mehr Produkte, weil das ist jetzt auch nicht so vom Rohstoff, wir sind die Ersten, die das jetzt quasi in diesen DCG-Bereich umsetzen, aber ansonsten gibt es den Rohstoff ja häufiger. Ich glaube, umso mehr Firmen das produzieren, desto mehr wird es auch ein Kreislaufsystem dafür geben. Aber im aktuellen Moment gibt es das so, sage ich mal, keinen öffentlichen.
Vielleicht ganz kurz nur. Erstmal finde ich cool, dass Sebastian auch kritische Fragen stellt, weil dadurch bin ich hier nicht der einzige Bösewicht in der Runde. Also nochmal, ja, ich bin komplett Fan von dem, was ihr macht und auch von dem Ansatz und so. Ich musste aber auch, ich habe ja Recherche betrieben und auch ich habe so einen Punkt gesehen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil ihr habt auf eurer Homepage geschrieben, ihr pflanzt täglich 10 Bäume. Ja, das ist jetzt, wenn wir uns jetzt mal gesamt ökologisch angucken, ist das super nett. So, aber jetzt natürlich auch die Frage, so wie viel wird da eigentlich auch grundsätzlich, nicht jetzt von euch, aber generell so mal auf unserem Planeten so abgeholzt und wie lange braucht so ein Baum, um nachzuwachsen? Also ist ja der Ansatz ist ja echt gut, aber das ist ungefähr so, als würde ich mir jetzt von einer bekannten Marke ein Bier oder einen Kasten Bier kaufen und dann hoffen, dass ich damit den Regenwald rette. Ja.
Also deswegen werben wir jetzt auch nicht massiv offensiv damit, dass ich jetzt sage, wir sind die großen Baumpflanzer. Tatsächlich geht einfach ein Teil unserer Einnahmen geht darin rein. Wir kompensieren ja auch nicht unseren eigenen Verbrauch, weil wie schon gesagt, wir fällen ja nicht extra Bäume dafür. Also das ist einfach was Zusätzliches, was wir anbieten. Ist am Ende des Tages mit Sicherheit auf die gesamte Welt betrachtet ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Aber das ist etwas, wo ich ähnlich argumentieren würde wie bei Wotzi. Wir müssten es nicht tun. Also es ist einfach eine zusätzliche Leistung, die mit dem Kauf des Return to Earth Boilers mit unterstützt wird. Und wir tatsächlich auch jedes Jahr reviewen, inwiefern wir es grundsätzlich steigern können. Das hängt sehr stark von den Abverkaufszahlen des Return to Earth Boilers zusammen. Und dementsprechend sehe ich da, ehrlich gesagt, nichts Negatives. Also ich meine, die Alternative bei einer Frage wäre ja, wenn du sagst, es bringt dir nichts, es einfach zu lassen. Ja gut, dann könnten wir es auch lassen eigentlich. Aber wir müssen halt gucken, wie viel können wir tatsächlich betriebswirtschaftlich von etwas abzwacken, um dann damit was Gutes zu tun, ja. Also ich glaube, die Fragen sind vollkommen, also ich sehe das überhaupt nicht als Kritik, sondern die Fragen sind vollkommen berechtigt. Und wir sind auch als Altimegard kein super grünes Unternehmen. Ich meine, am Ende des Tages, unser Hauptumsatz passiert ja trotzdem noch mit klassischen Plastik-Rohstoffen. Und vor allem, eine unserer bestverkauften Produkte ist das Stack and Save. Frag mich nicht, warum. Aber das ist so das schlechteste Plastik, was man überhaupt herstellen kann. So unterm Strich. So. Also das ist wirklich, wir sind nicht komplett grün, sondern wir versuchen aber, und das kann ich schon mal sagen, was wir als Default mittlerweile eingeloggt haben, ist, jedes neue Produkt, was wir entwickeln, hat als Default erstmal die Frage, welche Materialien können wir verwenden, die nachhaltig sind. Können wir es mit Return-to-Earth-Materialien verwenden? Das heißt schon aus Restabfällen beispielsweise, können wir recyceltes Plastik verwenden? Was passiert mit dem Produkt potenziell nach dem Kauf oder wenn das Produkt nicht mehr genutzt wird? Grundsätzlich sind unsere Produkte so ausgelegt, dass die ja eigentlich hoffentlich extrem lange halten, sodass da eigentlich relativ wenig Müll im Umlauf kommt. Und dann prüfen wir, ist das wirtschaftlich für uns sinnvoll? Das heißt, also ein Beispiel dieses Stack and Save. Würde ich das Stack and Save, kann ich auch mit Return to Earth Material machen und bauen, genau das gleiche Produkt, das Return to Earth. Müsste ich wahrscheinlich irgendwo mit 80% machen, damit es die Stabilität hält. Aber dann zahle ich halt statt jetzt, wahrscheinlich so im Laden zahlt ihr so um die 10 Euro für das Stack and Save, müsst ihr die halt 40 Euro zahlen. Und welcher Kunde ist bereit, 40 Euro für dieses Produkt zu bezahlen, weil das Hauptverkaufsargument eigentlich der günstige Preis aktuell ist. Und so müssen wir immer abwägen, bis zu welchem Grad macht das Sinn, bis zu welchem Grad können wir das mittragen oder vielleicht ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, dass wir Stack and Save jetzt zu einem super günstigen, nachhaltigen Material anbieten können, aber vielleicht sind wir in 2 Jahren an dem Punkt, wo wir dieses Produkt wieder überarbeiten können. Und ich glaube, das sind so die kleinen Schritte, die wir machen und allein schon, dass wir per se schon mal als Default hinterlegt haben, gibt es einen besseren Weg als den jetzigen Weg. Aber ja, am Ende des Tages sind wir immer noch, nimm jedes Leaf, nimm Katana Leaves, Cortex Leaves. Katana werden in Japan hergestellt, Cortex Leaves in China. Das ist CO2-technisch nicht so geil, aber dass wir uns dann überlegen, können wir zumindest die Verpackung nachhaltig machen, während das Produkt selber es nicht schon ist. Können wir da zumindest recyceltes Papier verwenden? Ist das machbar? Oder zum Beispiel, können wir Lieferketten verändern? Wir haben jetzt seit kurzem, ich glaube, diese Woche ist das Street Date, kommt der Solid Bowl da raus. Das ist einfach das ist ein normales Spritzguss-Plastikverfahren, aber in Deutschland hergestellt. Das heißt, wir müssen es nicht mehr aus China rüberschicken. Die Verpackung ist aus recyceltem Plastik gemacht. Das Produkt selber ist nicht top nachhaltig, aber es sind kleine Veränderungen, die wir machen können, um Lieferwege zu verkürzen, die Verpackung besser zu machen. Und das sind so die Schritte, die wir versuchen zu gehen. Aber gerade in unserer Industrie ist es super schwer, alles grün zu kriegen, unterm Strich. Deswegen versuchen wir es über andere Dinge zu kompensieren, wie zum Beispiel über den Campus. Wir haben ja ein eigenen Campus. So wie ich jetzt Freaky kenne, hat er sich da auch eingelesen, was wir da machen. Also da haben wir zum Beispiel auch über Solarpaneele ein eigenes kleines Kraftwerk uns aufs Dach gestellt. Also wir produzieren mehr Strom, als was wir eigentlich tatsächlich verbrauchen. Auch wenn da Hashtag Bürokratie Deutschland das auch immer so ein Ding ist, wie man das effektiv einsetzt. Aber wir können ein Megawatt im Peak machen. Wir bauen es weiter aus auf 1,6. Also da versuchen wir über sowas, sag ich mal, Dinge zu kompensieren, was wir aktuell noch nicht schaffen, zum Beispiel eine nachhaltige Katana-Sleeve zu produzieren. Und ich glaube, oder anders gesagt, wir könnten eine nachhaltige Katana-Sleeve vielleicht machen, aber dann weiß ich jetzt schon, dass die Qualität nicht die sein wird, die vielleicht jeder erwartet von einem Ultimate Guard. Und das sind halt immer so die Trade-offs, die man hat. Da eine kleine Anekdote dazu. Return to Earth Boulder an sich, ist in Europa relativ stark, was die Verkaufszahlen angeht. Asien und USA tut er sich extrem schwer. Und die Amerikaner tatsächlich, beispielsweise kriegen wir viele Kundenstimmen, die trauen dem Return to Earth Boulder nicht, weil sie dem abschreiben, dass der genauso stabil ist wie der herkömmliche Boulder. Also sie haben da Qualitätsbedenken, was das angeht. Und vor allem, weil er dann nicht ganz formfest ist, also eine leichte Beugung innen hat, was an sich null Effekt auf Karten oder Stabilität oder sonst irgendwas hat, wird quasi dem Produkt die Qualität abgesprochen und dadurch wird vor allem, also das ist einer der Hauptgründe, warum USA jetzt, sag ich mal, nicht die starken Verkaufszahlen in Return to Earth hat. Und deswegen müssen wir halt immer gucken, zum Beispiel den 133er hätten wir gerne mehr prozentual gemacht, aber aufgrund des Feedbacks, dass wir Verkaufszahlen besser gestalten können, müssten wir quasi für mehr Stabilität mehr Kleber hinzufügen, damit der formstabiler bleibt. Und alles sind so kleine Entscheidungen, die man treffen muss und wir deswegen nicht nur Return to Earth machen können. Und wie Freako schon richtig ausgeführt hat, ist, wenn man dann noch, also es wirklich konsequent durchgehen möchte, dass man dann sagt, okay, wir machen noch den eigenen Recycle-Part noch mit dazu, dass wir selber recyceln, dann steht ein ganz großes Fragezeichen hinter der Wirtschaftlichkeit eines Produktes und ob wir das als betriebswirtschaftliches Unternehmen leisten können. Und das ist immer so der Trade-off. Aber grundsätzlich glaube ich, an sich passiert schon relativ viel, was für einen zumindest Zubehörhersteller des Hauptproduktes Plastik ist, nicht normal ist.
Ich hätte auch gleich nochmal was, weil ich das auch so spannend finde. Und ich glaube, ich kenne... Das
wäre dann aber die letzte Frage, weil nachher wird mir noch sonst nachher nachgesagt, ich würde hier einen Werbeblock für Ultimate Guard
machen. Es geht tatsächlich in die Richtung, aber mach ruhig, ja.
Nee, mach mal, mach deine Frage, die darfst du noch
stellen. Und zwar, Daniel, es ist so, dass wir die Katana Sleeves und die Boulder, den Carbon Footprint von diesem Produkt könntet ihr ja deutlich reduzieren, wie du gesagt hast, wenn es in Deutschland hergestellt wird und gerade Polypropylen. Ja. Ich meine, in Bayern ist Wacker Chemie, die sind produzieren lokal und ihr könntet den Spritzgießer, da gibt es genug von der Automobilindustrie, die man das machen könnte. Selbst wenn das Produkt dann, weil es eben in Deutschland produziert wird, teurer wäre. Glaubst du, das zieht so? Obwohl das vielleicht dann im Endeffekt sogar, wenn man alles durchrechnet, im Carbon Footprint sogar besser wäre wie der jetzige Return to Earth Boulder. Glaubst du, das zieht marketingtechnisch überhaupt sowas? Okay, wir verlagern Polymer, erdölbasiert hier ins Land. Ist das überhaupt machbar?
Also machbar ist es ja, wie du schon ausgeführt hast. Aber ob das ein Verkaufsargument für die Kunden ist, nein, denke ich nicht, dass das uns einen großen Effekt bringt. In den USA tatsächlich, wir haben auch eine Fabrik jetzt in den USA aufgemacht, wo wir genau das Gleiche machen, auch in den USA produzieren. Da zieht es Made in America auf jeden Fall oder Made in the US, aber nicht aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, sondern aus einer patriotischen Perspektive, womit wir werben können. Aber in Deutschland selber zu sagen, wir verlagern die Produktionsstandort generell nach Europa, nicht, obwohl wir das tun. Also wir haben sowohl unsere Xenoskin-Produktion also alle Xenoskin-Produkte, als jetzt auch die Boulder-Produktion und so weiter, haben wir nach Europa verlagert, aber nutzen wir nicht als Marketing-Vehikel, weil wir nicht glauben, dass das für den Endkonsumenten ein großes Entscheidungskriterium ist.
Okay, jetzt haben wir Dennis tatsächlich gar nicht so viel gehört und deswegen vielleicht einfach mal in deine Richtung die allgemeine Frage, was glaubst du denn, was könnte man machen oder kennst du auch noch so ein paar Good Practice Sachen? Also wie kann man denn eigentlich Produkte, die sich auf Magic abzielen oder auch generell, was kann Wizards vielleicht sogar machen aus deiner Sicht, um halt dieses ganze, ja, unser Lieblingsspiel noch nachhaltiger zu machen?
Also tatsächlich, diese ganzen Zwischenkämpfe, von denen Daniel gerade gesprochen hat, die kenne ich auch aus Einkaufssicht gegenüber dem Marketing. Da ist immer diese Diskussion, nachhaltiges Material, was natürlich entsprechend teurer ist und der Verkaufspreis am Ende. Wir im Einkauf verfolgen bei uns die Strategie Rethink, Reduce oder Recycle. Und im Prinzip würde ich das als Good Practice oder als guten Ansatz auch umgemünzt auf Wizards sehen. Im Sinne von, man muss nicht unbedingt alles umstellen, aber man sollte die Sachen hinterfragen. Also zum Beispiel gibt es einzelne Booster, die neben der Boosterverpackung noch eine Kartonage umhaben für ein einzelnes Booster. Oder Dreierpacks, die gibt es auch, wo nochmal extra was drum ist. Das sind so Ansätze. Aus meiner Sicht sollte man da halt über nochmal drüber gehen, drüber nachdenken und schauen, kann man vielleicht da was reduzieren, anstelle von zu überlegen, wechsle ich von einem Plastikbooster auf einen Papierbooster, nur weil es dann Papier ist. Und genau, das, also ich glaube, so verschiedene Sachen hinterfragen und zu versuchen zu reduzieren und dann halt ans Recycling gehen, was, sag mal, bei Kunststoff ja tendenziell sowieso häufig gegeben ist. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Gar nicht auf Biegen und Brechen alles verändern wollen, nur damit es irgendwie dem Trend passt, sondern eher wirklich langfristig und auch mit Bedacht an die Sachen rangehen.
Genau. Was ich an dem Punkt immer so spannend finde, ist, also gut, das ist mein BWL-Studium schon sehr, sehr viele Jahre her, aber damals haben wir immer gesagt, man muss die Konsumentenrente möglichst gut abschöpfen. Das heißt, in allen finanziellen Schichten alles abgrasen. Und ich dachte, denke mir immer so, gerade Nachhaltigkeit-Ding, also diese ganze Nachhaltigkeit, wo die Produkte jetzt aktuell in der Herstellung vielleicht auch noch teurer sind und wo halt dann auch der Endpreis vielleicht auch teurer ist. Warum nicht das nutzen, solange es noch so ist und quasi daraus zu sagen, hey, okay, das sind halt hier diese High-End-Produkte. Ich meine, Wizards macht jetzt die Secret Lairs, die sind jetzt von der Kartenqualität und gut, die Verpackung ist ja jetzt ein bisschen nachhaltiger gestaltet worden, aber so sind es ja eigentlich die normalen Sachen, nur sind jetzt halt die Artworks spezieller. Ich finde, das wäre doch eigentlich ein Punkt, wo man sagen könnte, ey, geht doch auch da mal so, auch was die Kartenproduktion geht, vielleicht nochmal einen ganz anderen Weg und versucht doch nochmal was Neues und zu schauen, okay, wenn der Preis eh jetzt schon so hoch ist, dann kann man das doch gleich mit einrechnen. Wäre das eine Idee oder ist das jetzt für euch so, dass man sagt, oh, ist ja,
dann. Ich glaube, das hört sich im Gesamten leichter an, als dass es tatsächlich ist. Also ich glaube, die weil der Endkonsument erwartet eine gewisse Qualität, eine gewisse Einheitlichkeit des Produktes. Und wenn jetzt Wotzi eine komplett neue Technik ausprobiert, wo sie zum Beispiel Karten aus nachhaltigen Pappe oder ähnliches drucken, kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, dass dieselbe Qualität, dieselbe Haptik und also du kannst wahrscheinlich mit der Karte genauso spielen und das lief wahrscheinlich trotzdem turnierlegal, aber ich 100 pro wird es da Konsumentenbeschwerden geben, dass das vielleicht potenziell keine echte Karte ist, dass sie sich anders anfühlt, da wird es Reklamationen geben.
Aber haben wir das im Foiling nicht auch schon? Wir haben doch irgendwie jetzt 20 verschiedene Vollversionen, wo sich dann auch die Karten von der Oberfläche her schon wieder ganz anders anfühlen. Also ist doch das gleiche, also ist jetzt nicht groß ein Unterschied.
Die Rückseite ist ja immer noch normal, von unterm Strich.
Ja gut.
Also ich kann mir vorstellen, dass das Verfahren, weil das ja auch, das sind ja drei Schichten, die geklebt werden. Also ich bin jetzt kein Profi, wie man Karten herstellt, aber das ist genauso auch dasselbe, wie man sich denkt, es kann ja nicht so schwer sein, so einen Bowler zu machen. Oder so Sleeves zusammenzuschweißen. Da steckt unglaublich viel Technik und Layer, die zusammen verklebt werden müssen. Und ich glaube, das Gleiche wird bei den Karten auch der Fall sein. Und da kannst du wahrscheinlich, Und in der Theorie sollen ja Magic-Karten so gemacht sein, dass du ohne Sleeve spielen kannst von der Qualität. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so easy ist, dass sie sagen, und vor allem wenn sie USA-fokussiert sind, wird ihnen derselbe Effekt eintreten wie bei uns mit dem Return-to-Earth-Boulder, dass die gerade der US-Markt dem ganzen Thema eine Qualität abspricht. Und dadurch die Verkaufszahlen geringer sind. Das wäre meine Vermutung.
Ich glaube auch. Also ich meine, das spielt ja auch auf das ein, was du ziemlich am Anfang gesagt hast, Daniel. Dass im Prinzip irgendwie die Verpackung bei Flesh and Blood war es Papier zu Beginn und dann waren irgendwelche Makel da dran und schon fangen die Leute an, die Rosinen rauszupicken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann, wie du gerade schon gesagt hast, schnell irgendwelche Qualitätsdiskussionen aufkommen, ob sie berechtigt sind oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber es wird dann immer Leute geben, die dann das versuchen, im Zweifel auch irgendwie für sich zu nutzen, im negativen Sinne. Also deswegen glaube ich schon, dass das kritisch ist. Also man weiß, weiß man, welchen Anteil oder ob es schon einen Altpapieranteil an den Karten gibt?
Also ich habe jetzt nichts rausgenommen.
Ich glaube nicht. Also ich finde es, wir haben jetzt noch gar nicht über Produktdesign gesprochen, was die Karten angeht. Und die das ist auch sehr interessant. Eigentlich, wenn man Nachhaltigkeit designt, was Daniel vorher erzählt hat, dann ist das Wichtigste ja auch, dass man mal prüft, okay, wie kann ich das Design so machen, dass es nachhaltiger wird. Und Einstellschraube kann natürlich sein, was passiert am End of Life von meinem Produkt. Kann ich das recyceln? Und ich weiß nicht, wie ihr Magic-Karten entsorgt. Ich werfe die ins Altpapier. Ich weiß, ich darf es nicht. Also Magic-Karten sind kein Altpapier. Ja. Das sind mehrschichtige, mit Polymerschichten dazwischen, die Sandwich-Komplexe. Das ist Automobil, wird das gerade alles wieder zurückgefahren. So wenig Schichten, so wenig Multimaterial wie möglich. So eine Magic-Karte ist eigentlich recyclingstechnisch Horror. Also die sind ja auch nicht dazu da. Die sollen ja bitte so lang wie möglich halten, gerne generationenweise. Deswegen ist dann die Frage, okay, wie betrachte ich mein Produkt? Gehe ich davon aus, dass viel davon weggeworfen wird? Dann muss ich es vielleicht anders designen. Dann reicht vielleicht ein einfaches Papier, das schneller kaputt geht, weil es ja eh nur Hülle steckt zum Beispiel. Oder gehe ich davon aus, dass das auch als Sammlerstück gilt und dann seinen Wert halten muss in 10, 20, 50, 100 Jahren? Und das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und ich denke auch, ich weiß es nicht offiziell, ich denke auch, diese neue Foiling, die haben auch damit zu tun, dass in der Zwischenzeit Dinge, die früher in sowas drin waren, nicht mehr legal sind. Das Chemikalienrecht hat da deutlich zugeschlagen. Und dass man sich vielleicht auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und versucht, eben eine Foil-Oberfläche hinzukriegen, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist, die dann vielleicht dazu führt, dass das Foiling irgendwann wieder weggeht, dass man das leichter entfernen kann oder sowas.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, also der Schritt dahin zu gehen, wäre jetzt nicht eine komplett krasse Veränderung, aber dass es vielleicht einmal ein Secret Lair gibt, wo sie sagen, hier ist jetzt, das ist mal getestet, also das ist der nachhaltige Secret Lair und dann gibt es halt 4 Karten, die mit diesem speziellen neuen Verfahren gemacht worden sind. Und dann, dass sie so sukzessive anfangen, dass die Leute dran zu gewöhnen und festzustellen, wie ist die Resonanz, wie ist das Feedback etc. Und das ist ja das Ähnliche bei uns. Wir haben ja auch nicht angefangen, alles auf Return to Earth umzustellen, sondern haben erstmal ein Produkt und mal geguckt, was passiert da eigentlich jetzt über die Jahre hinweg. Und das kann vielleicht mal passieren. Aber es gibt jetzt auch nicht so viele Firmen wahrscheinlich, die das für WotC in der Menge, in der Auflage, in der Größe produzieren könnten.
Naja, es gibt schon, was ja WotC- Firmen, es gibt schon Firmen, die in FSC-zertifizierten Karton daraus Spielkarten herstellen. Also das gibt es, die gibt es auch in Deutschland und in Europa. Und dann müsste man ja quasi, das wäre dann so die eine Lage und dann müsste man halt schauen, dass man halt, wenn man sagt, die Rückseite will man so und so gestalten, vorne kommt das Foiling rauf, das könnte man ja zumindest machen. Also das würde ich jetzt mal in den Raum stellen, wenn das andere, gut, Spielkarten generell ist natürlich noch was anderes, das ist teilweise auch eine glattere Haptik und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich mal in den Raum stellen, dass es möglich ist, wenn es bei anderen auch geht.
Das würde man meinen, glaube ich. Also erstmal kommt es auf die Masse drauf an, die WotC braucht und ob das die Firmen produzieren können. Das Gleiche würde man auch meinen, es muss doch so viele Firmen geben, die Sleeves herstellen können. Gibt es auch viele Firmen, die Sleeves herstellen können, aber die mit einer gewissen Qualität in einer gewissen Menge das produzieren können, da wären es auf einmal ganz, ganz wenige, die tatsächlich in der Lage sind, weil zum Beispiel solche Maschinen explizit gebaut werden müssen und nicht auf der Stange existieren. Und deswegen, glaube ich, ist es die Qualität, Masse im Zusammenhang, glaube ich, da den richtigen Lieferanten zu finden, auch wenn es ganz, ganz viele geben würde, die FSC, man kann sich mit Sicherheit auch über FSC streiten, so inhaltlich, aber vom, glaube ich, man stellt sich das viel zu leicht vor. Also ich habe mit der Kartenindustrie nichts zu tun, mit Pappkarton, sondern ich bin eher im anderen Bereich tätig. Aber das ist tatsächlich Lieferanten zu finden, die dem entsprechen, was man haben möchte. Das ist gar nicht so leicht, wie man sich es vorstellt.
Ich stelle mir das ja gar nicht leicht vor. Ich denke, wenn du, da sind ja Profis am Werk, die über Jahrzehnte lang in der Kartenherstellung sich ja irgendwo auch perfektioniert haben, wo da auch Experten sind, die auch mal über so eine Dinge nachdenken. Und jetzt für Secret Lairs kann es ja eigentlich die Charge jetzt nicht so groß sein, dass man jetzt sagt, okay, man kann es nicht mal ausprobieren. Also das wäre halt einfach nur so meine Idee, mein Ansatz, die ich natürlich bewusst provokant reinbringe. Ja. Ich würde jetzt an der Stelle, weil wir jetzt auch zeitlich schon fortgeschritten sind, Sebastian, der hatte immer noch so ein Zucken, gerade alles sowas so mit dem ganzen...
Zuckt immer.
Jetzt hält er sich zurück, okay, gut. Dann ansonsten hätte ich dir jetzt quasi nochmal so ein paar Minuten gegeben, um mal vielleicht noch eine Idee reinzubringen, wie man das ganze Ding nochmal nachhaltiger machen kann. Wenn du was hast.
Ich denke schon, dass es da Ansätze gibt, aber Daniel hat, glaube ich, einen guten Punkt angesprochen, den man gern vergisst, und das ist die Menge an Material, die Menge an Rohstoff, die Menge an auch FSC-Karton, der in der richtigen Qualität und in der gleichbleibenden Qualität zur Verfügung steht. Und ich denke, letztendlich ist es schon so, dass es dann auch deutlich auf den Kunden ankommt, wenn wir lieber Karten kaufen, die gekennzeichnet sind, dass da Recyclingmaterial zum Beispiel drin ist oder einen klaren Carbon Footprint drauf ist, egal ob das dann über Recycling passiert oder wieder Return to Earth Bowl oder vielleicht übers Rohmaterial, dann kann was gehen. Aber solange wir als Konsumenten und ich ja auch mich drüber beschwere, dass meine Foils curlen oder dass meine Drucke auf den Karten schlechter aussehen als früher und das gerne wieder so hätte wie in den 90ern, so lang wird sich da auch nichts bewegen. Und ein Unternehmen kann eben nur so weit gehen, wie es realisierbar ist. Und ich glaube schon, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass die Stückzahl, die Menge an Material, die man braucht, für solche Recyclingströme oft viel zu groß ist. Und das ist so ein Kartenhersteller ja noch ein kleines Licht, wenn man mal in die Großindustrie geht, wenn man in Automobil, in Elektromobilität oder so geht. Da sind wir Faktor 1000 bis Faktor 100.000 oder so weg von dem, was man Materialmenge bräuchten. Und das wird uns noch vor Herausforderung stellen. Ich glaube, so einfach ist es tatsächlich nicht. Ja.
Du hast es schon angesprochen, und zwar Stichwort Konsumentenverantwortung. Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt tatsächlich viele Studien dazu. Und eine ist auch relativ aktuell von 2022, Oktober. Die große Unternehmensfirma Ernst & Young hat das, glaube ich, entweder publiziert oder in Auftrag gegeben, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und die haben festgestellt, also erstmal steht Preis immer über Nachhaltigkeit. Also selbst Personen, die super nachhaltig gehen, können das nur bis zum bestimmten Level mitziehen. Und dann, wenn sie sagen, okay, der Preis geht jetzt, das habt ihr auch öfters schon mal angesprochen, wenn so ein Boulder auf einmal statt 10, 40 Euro kostet, wer soll es denn noch kaufen, weil da die Diskrepanz so groß ist. Und was mich ein bisschen wirklich überrascht hat, ist, beim Kauf eines Produktes liegt der Nachhaltigkeitsfaktor, also der entscheidet, ob ich das Produkt kaufe, zwischen 3% und 6%. Das heißt, da kommen ganz viele andere Faktoren, die dafür entscheiden sind. Das heißt, wenn ich mich entscheide, ein Produkt zu kaufen, also nicht ich als Patrick, sondern jetzt generell so die Personen, die halt in dieser Studie ins Boot geholt wurden, dann hat man festgestellt, okay, der Faktor ist wirklich nur bei 3%, maximal 6%. Die 6% ist dann Personen, die von sich selber sagen, ich führe ein nachhaltiges Leben, ich habe einen Gedanken daran, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Und das fand ich recht überraschend. Und wie geht ihr das, wenn also macht es denn eigentlich Sinn? Also hätten wir diese Folge eigentlich überhaupt aufnehmen sollen, wenn es im Endeffekt doch der Prozentsatz nur so gering ist? Dennis?
Also ich bin tatsächlich jetzt selber überrascht. Ich hätte auf jeden Fall nicht mit einem einstelligen Prozentsatz gerechnet, weil ich habe den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren das Bewusstsein für Nachhaltigkeit deutlich gestiegen ist. Und demnach hätte ich jetzt gesagt, dass wir da doch einen deutlich größeren Anteil haben der Nachhaltigkeit, der die Kaufentscheidung beeinflusst. Aber also ich würde sagen, nichtsdestotrotz, das ist ja nur immer noch der Anfang dieses Bewusstseins, demnach auf jeden Fall natürlich die richtige Entscheidung, das Thema weiter zu forcieren, damit es der Prozentsatz eben noch höher geht.
Ja, ich denke auch. Also solche Podcasts oder generell über das Thema zu informieren, macht massiv Sinn. Auf jeden Fall, dass der Prozentsatz so klein ist, überrascht mich jetzt nicht, weil wir mit hier in Europa und in Deutschland oder auch gerade Skandinavien ja eine exklusive Bubble haben, die sich sehr intensiv damit beschäftigt. Während sobald man, sag ich mal, ein bisschen Europa verlässt, das ganze Thema nochmal, sag ich mal, Nachhaltigkeit ganz anders betrachtet wird oder mit einer anderen Priorität. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Ernst & Young das ganze Thema nicht nur in Deutschland betrachtet hat, sondern eher in den USA. Und da würde ich schon mit sowas rechnen. Ich glaube, die Frage ist, inwiefern ist etwas Konsumentenverantwortung, inwiefern ist sowas Firmenverantwortung. Ich glaube, als Produzent hat man durchaus, weil eine gewisse Verantwortung, Dinge, die man wirtschaftlich sinnvoll umsetzen kann, nachhaltig sind, das auch so zu tun. Und wenn man das als Firma die Möglichkeit hat, die Ressourcen hat, hat man auch den Schaden, den man einer Gesellschaft potenziell anrichtet, den auszugleichen. Diese Verantwortung muss eine Firma für sich auch übernehmen. Deswegen finde ich das total den richtigen Weg. Und als Endkonsument, dem kann ich nur gewisse Verantwortung zuschreiben, weil es halt mehrere Faktoren wie finanzielle Faktoren reinspielen, wie sagt man, Education, Bildungsfaktoren mit reinspielen, ob ich überhaupt weiß, was hier Phase ist. Da kann ich nur gewisse Verantwortung zuschreiben. Ich würde nur quasi ermutigen oder Richtung Konsumenten dann eher sagen, wenn euch etwas auffällt, was positiv, supportet das, anstelle das, was alles nicht passiert, noch weiter zu kritisieren. Also als Beispiel zu sagen, anstelle zu sagen, ja, WOTC ist überhaupt nicht nachhaltig, weil die ganzen Plastikverpackungen, eher zu honorieren und laut dafür zu sprechen, aber guck mal, was die alles machen. Mega. Das Gleiche ist auch, Altimegard ist keine grüne Firma. Also wir stellen immer noch fast viel Plastik her, aber statt zu sagen, naja, ihr mit eurem Return to Earth, aber habt hier Sleeves tonnenweise und billiges Plastik bei Stack and Save, also ihr braucht gar nichts so zu tun, darum geht's ja auch gar nicht, sondern zu sagen, hey, Return to Earth ist klasse und lasst uns mehr davon haben. Also eher auf das Positive und das zu supporten und zu verstärken, als und eher darum zu bitten, eher, sag ich mal, bezahlbare Alternativen zu schaffen, als dann einfach zu sagen, ja komm, das lohnt sich eh alles nicht. Also deswegen bin ich da immer vorsichtig mit dem Thema Konsumentenverantwortung. Ich würde eher sagen, die Verantwortung liegt eher, supportet das Gute, aber ich sehe tatsächlich mehr Verantwortung bei den Firmen.
Und ich muss sagen, vielleicht ganz kurz noch dazu fällt mir ein, also das Thema Education ist, glaube ich, das kann man da ganz gut als Stichwort nehmen. Das ist wirklich das Ding. Die Unternehmen, also ich, so wie das jetzt der Podcast hier macht, sollten auch viele Unternehmen den Fokus vermehrt darauf legen, dass Leute wissen, wie es zu recyceln ist, sei es, dass es auf dem Produkt steht oder auf der Website oder was. Und dass sowas mehr nach außen getragen wird, also noch mehr vermehrt wirklich fokussiert wird. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, um diese Lücke, diese Wissenslücke, die es vielleicht gibt, zumindest von der Perspektive so gering wie möglich zu halten, um auch global betrachtet oder UK oder US betrachtet, die Werte halt steigert.
Vielleicht ganz kurz, die Studie ist aber eine deutsche Studie, ne? Es wurden 2000 Konsumentinnen im April 2022 in Deutschland befragt. Also und da war es halt 22. Und da war es der geringe Prozentsatz. Okay. Obwohl man auch sagen muss, wenn die, das haben sie auch erhoben, wenn irgendwie die Suchanfragen im Netz nach Nachhaltigkeit ist in Deutschland, hat sich in den letzten 5 Jahren knapp vervierfacht. Also der Nachhaltigkeitsgedanke ist drin. Scheinbar gibt es aber immer noch Faktoren in dem Produkterwerb, die halt wesentlich wichtiger sind für uns als halt die Nachhaltigkeit.
Also in Deutschland hätte ich es auch nicht vermutet, muss ich gestehen. In Deutschland hätte ich auch einen höheren Anteil.
Ich war mega überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja.
Krass. Ist das denn auf irgendeinen speziellen Konsumbereich, Konsumgüterbereich bezogen oder allgemein?
Genau, also diese 3-6%, die habe ich tatsächlich eher in dem Bereich, also nicht Lebensmittel, sondern das war, oh, das muss ich selber jetzt gerade gucken,
Ja, aber es stimmt schon. Wenn du drüber nachdenkst, wie wenn du dir ein neues Handy kaufst, inwiefern hat die Nachhaltigkeit eine Relevanz für dich oder einen Fernseher?
Genau. Also
wahrscheinlich nicht.
Bekleidung, Einrichtung oder Kommunikationselektronik.
Ja.
Das waren, ich glaube, genau, ja, das ist nämlich der Punkt.
Ich, ne? Ich möchte auch, also ich würde auch gerne noch was dazu sagen. Und zwar möchte ich Daniel widersprechen. Ich glaube schon, dass die Haupttriebkraft der Consumer ist. Und mir ist es klar, dass das, dass nicht jeder die finanziellen Spielraum hat, um jetzt vielleicht immer so zu handeln, wie es vielleicht fürs Klima richtig wäre. Aber auch da, der Verzicht ist oft das, was uns auch keiner mitteilen will. Und wenn man unseren deutschen Carbon Footprint anguckt, den wir haben, und wir kümmern uns darum, dann braucht man nichts mit Recyclingquoten, weil Recycling hilft bei dem überhaupt nicht. Da geht es vor allem darum, dass wir unseren Consumer-Part ändern. Also Mobilität ist was, wo gesetzlich eingegriffen wird, spielt aber letztendlich eine relativ untergeordnete Rolle, wenn wir keinen grünen Strom haben und Wohnen und unsere Unterhaltungselektronik, unsere Kleidung, unsere Hobbys, das ist das, was unseren großen Carbon Footprint ausmacht. Natürlich auch unsere Urlaube, das gehört da auch mit dazu, da muss man ehrlich sein, aber diese Stellschraube, die jeder hat, bei jedem Kaufentscheidung etwas zu hinterfragen und vielleicht dann doch zu einfach sich selbstständig drum zu kümmern, okay, wo kriege ich Informationen her? Und ich glaube schon, allein dieses Nachfragen triggert dann jede Menge Firmen, weil wir sind ja weiterhin im Wettbewerb. Ich glaube, wenn jemand sieht, dass damit Geld zu machen ist, dann ist es schon ein Unterschied. Also ich kann das auch aus Überzeugung sagen, als Entwicklungsleiter, das ist schön, wenn man grünere Alternativen anbietet, kaufen will die niemand, weil die Performance muss exakt dieselbe sein, es muss immer günstiger werden und es darf auf keinen Fall anders aussehen als vorher. Deswegen ist es ganz schwierig, ohne den Konsumenten, den Endkonsumenten was zu verändern, wenn nicht da wirklich jeder sich selber jedes Mal hinterfragt, egal was er sich da kauft. Und vor allem bei teureren Anschaffungen wie Elektronik oder bei also ich sage jetzt mal, weniger wichtigen Hobbys zum Beispiel, wie das Kartenspiel, wo man ja vielleicht mehr Zeit investieren kann und sowas zu hinterfragen.
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen hier über ein Hobby, wo wir eigentlich überschüssiges Geld gerade investieren. So, also kein Mensch braucht Magic-Karten eigentlich. Und keiner braucht Boxen dafür. Aber wenn ich schon, sag ich mal, mein überschüssiges Geld in ein Hobby investiere, also ich sollte hoffentlich nur überschüssiges Geld in so ein Hobby investieren, das nur by the way, aber dann ist halt natürlich die Frage, dann wäre es rein aus einer Logik-Variante heraus, ja, dann müsste ja unser Return-to-Earth-Boulder um Welten besser gehen als unser normaler Boulder. Weil der nur 1 Euro teurer ist. Also es ist ja, das ist tatsächlich überschaubar. Ist halt nicht der Fall. Also nicht mal ansatzweise der Fall. Also, ich stimme dir in gewisser Weise, also ich möchte auch die Konsumentenverantwortung nicht komplett absprechen. Ich möchte aber halt auf jeden Fall nicht die Verantwortung der Unternehmen quasi vom Tisch nehmen.
So also, darum. Es ist ja auch de facto beides. Also, wenn man sich überlegt, hier vielleicht ein kleiner Werbeblock, wer das noch nicht gemacht hat, von den Hörerinnen, die jetzt so neu dazu gekommen sind. Ich habe mal eine Folge gemacht, so Fear of Missing Out. Das spielt genau in dieses System rein, nämlich was können wir eigentlich bewusst steuern und was wird im Endeffekt auch durch Marketing und so weiter und so fort auch an uns, an Überzeugung rangetragen. Ja, da sind ja viele psychologische Faktoren, die da mit reinspielen. Und es ist richtig schwierig, ein Verhalten zu verändern. Also das beste Beispiel ist doch hier VW und der große Dieselskandal, wo wirklich Konsumenten systematisch verarscht wurden. Und am Ende des Jahres macht VW den größten Gewinn aller Zeiten. Also sind wir wieder dabei. Der Konsument, ich sage jetzt ganz plakativ, will ja dann auch verarscht werden und sagt dann so, okay, gut, das ist egal, weil ich bin halt VW-Fahrer, ich fahre diese Autos seit Jahren, also ich will es auch weiterfahren und dann kaufe ich mir halt die neueren Modelle und da wird der Schaden ja nicht so groß sein. Und so ist es wahrscheinlich auch dann mit anderen Produkten, dass es halt schwierig ist, von diesen Produkten wegzukommen. Nehme ich da auch nicht aus, also wie gesagt, ich habe vorhin das am Anfang mal der Folge erwähnt, es gibt eine Marke einfach, die ich sehr gerne trage. Da war es auch sehr schwierig, dann irgendwie zu sagen, okay, dann nehme ich dann mal irgendwie von der zweiten Hand. Aber auch da müsste wirklich viel passieren, dass ich irgendwie sage, okay, die trage ich jetzt nicht mehr. So, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also selbst wenn man es weiß, ja, also wenn man weiß, dieses Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Also wenn man das so irgendwie so im Kopf hat, trotzdem sich dennoch zu sagen, okay, ich bleibe trotzdem bei dem Produkt. Ja, also das ist natürlich dann schwierig, sich dann selber davon so frei zu machen. Und es ist trotzdem eine Verantwortung des Konsumenten, es mal zu versuchen und sich immer wieder zu hinterfragen, weil sonst wäre ich ja zum Beispiel auch nicht bei Ultimate Guard gelandet, wenn ich gesagt habe, oh, das andere funktioniert ja. Sondern ich habe dann auch bewusst entschieden, okay, das ist mir jetzt an dem Punkt so wichtig, dass ich es mal ausprobiere.
Ja, also ich glaube, und da kommen wir eigentlich, da drehen wir uns, kommen wieder zum Punkt, nicht wir drehen uns im Kreis, sondern wir kommen zu einem Punkt, den Freakle gebracht hat. Würde es von deiner geliebten Marke mehr Alternativen geben, die nachhaltig sind, dann würdest du die kaufen, weil du die Marke magst, ja, und weil es ja die nachhaltige Alternative gibt. Und ich glaube, und da können wir noch gerade in dem Bereich noch sehr, sehr viel machen, an dem Sinn. Und da können Unternehmen auf jeden Fall noch einen Weg gehen. Also würde jetzt zum Beispiel, würden Marken einfach alle pauschal sagen, als Standard, wir versuchen, nachhaltige Alternativen zu schaffen und schauen dann im zweiten Schritt erst, okay, wenn wir es nicht leisten können, dann greifen wir wieder aufs Alte zurück. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo jedes Unternehmen erstmal anfangen kann. Und genau, das
ist eigentlich schon fast dein Fazit, oder?
Ja, schon irgendwie.
Weil dann würde ich doch mal drüber überleiten und von allen einfach mal so ein, also von euch drei einfach nochmal so ein vielleicht ein differenzierteres Fazit haben wollen. Vielleicht in den Kacheln bei mir angefangen. Sebastian, vielleicht du mal ganz kurz so ein Fazit von dem, was wir heute gesammelt haben.
Ja, ich finde es sehr gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hoffe, das kommt auch öfters und in der Zukunft auch immer mehr. Nachhaltigkeit ist ein super komplexes Thema und das ist selbst von Leuten, wie wir hier sitzen, die sich täglich vielleicht damit beschäftigen, nicht so leicht erklärt. Und deswegen finde ich es schön und ich finde es auch schön, dass es nicht nur in unserem Berufsleben ist, sondern dass man sich in der Zwischenzeit eben auch bei seinem Hobby Gedanken drüber macht. Und ich denke, ich kann das für mich zumindest sagen, wenn da Fragen sind aus der Zuhörerschaft, haut mich an, @AnnaFreakley auf Twitter oder auf Magic Blocks irgendwo auf allen Plattformen. Und dann können wir da auch versuchen, noch Fragen zu klären. Und ich war wirklich froh, dass ich da sein durfte und ein bisschen Daniel triezen und ein bisschen was zu Nachhaltigkeit erzählen.
Daniel, mach nochmal was. Kannst du nochmal Werbung machen an der Stelle, auch wenn du möchtest?
Also Werbung, darüber haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, Marketing von Nachhaltigkeit. Das wäre so mein Steckenpferd gewesen, weil ich ja der Marketing-Dude bin, weniger der Produktentwicklung an sich. Ich fand es auf jeden Fall, ich finde es auch super spannend. Ich glaube, es kam gut raus, wie differenziert so etwas sein kann. Also, ich glaube, ich habe jetzt dann vor, also nächste MagicCon Barcelona buchen wir einen E-Bus. Ultimate Guard E-Bus und dann laden wir alle ein. Und dann kann man sich auch wieder, und da sieht man schon einen Punkt, wo kommt die Batterie her, wo kommt der Strom her für diesen E-Bus und so weiter. Und dann kann man schon wieder auch ein Fragezeichen hinter Nachhaltigkeit. Also man sieht, es ist super, super diffizil, das Ganze zu betrachten. Also ich würde einfach nur, egal ob das jetzt uns mit unseren Sachen anbelangt, einfach wie gesagt jeden ermutigen, das, was Firmen gut machen, das hervorzuheben, das zu loben, anstelle an das rumzuhacken, was noch nicht passiert ist. Und eher dadurch zu helfen, dass die ersten Schritte zu Folgeschritten werden, dass man dadurch immer mehr kommt. Also, und genau darauf die Diskussion zu lenken. Das wäre, glaube ich, so quasi mein Appell. Ansonsten, ich fand es super. Ich fühle mich da auch überhaupt nicht getriezt, weil wir uns ja nicht als grünes Unternehmen hier platziert haben. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und als dass ich ein bisschen meinen Senf dazugeben durfte.
Ja, vielen Dank. Also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich habe echt viel mitnehmen können, obwohl ich behaupte, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit in meinem Bereich durchaus was zu tun habe, konnte ich doch nochmal einiges mitnehmen. Und zum Thema Fazit, wie die Vorredner schon gesagt haben, am Ende ist es tatsächlich so, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Ich glaube, man kann jede Entscheidung, jedes Verkehrsmittel, jeden Kauf kann man hinterfragen oder schlecht reden. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Am Ende ist das, sollten sowohl Unternehmen als auch Konsumenten als auch Produzenten alle an einem Strang ziehen und jeder seinen Teil dazu beitragen, das Ganze nachhaltiger zu machen oder die Welt länger erhalten zu lassen.
Ja, also auch mein Fazit an der Stelle, bevor ich mich natürlich nochmal bei euch ausführlich bedanke. Aber erstmal mein Fazit an der Stelle. Ich glaube auch tatsächlich, dass Wizards schon einiges richtig macht, gerade jetzt auch so gesehen, so auf den europäischen Markt. Ich finde es toll, dass es so Unternehmen gibt wie Ultimate Guard, die sich auch nochmal intensiver damit auseinandersetzen und die halt auch wenn sie kein grünes Unternehmen sind, aber zumindest den Ansatz verfolgen, nachhaltiger zu handeln. Und was ich auch glaube, ist, dass wir als Konsumenten trotzdem auch eine Eigenverantwortung haben und uns auch mal hinterfragen sollten, ob wir vielleicht alle Produkte, die Wizards uns so hinterher schmeißt, in 20-facher Ausführung brauchen oder ob man nicht eigentlich vielleicht doch mal manchmal ein bisschen reduzierter einkaufen könnte. Wizards wird ja trotzdem noch Gewinn machen, halt vielleicht dann nicht in der Form oder zumindest sie ändern ihre Produkte so dahingehend, dass es dann für sie auch wieder mehr Sinn ergibt. Also das ist ja so mein Appell, einfach auch mal den eigenen Konsum ein bisschen zu hinterfragen. Und ich werde natürlich auch von euch allen nochmal die Plattform dann unter die Folge packen, sodass man euch auch anschreiben kann. Ansonsten mit mir könnt ihr auch gerne immer diskutieren. Ich bin ja viel bei MTG Battlebox, also auch bei Prot viel auf dem Server unterwegs. Ich bin bei Herumkommandiert sehr aktiv und ansonsten halt gerne über Twitter oder Instagram auch anschreiben. Von mir, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr da wart. War mir eine große Freude, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich irgendwann noch mal eine zweite Folge ranhängen. Vielleicht werden wir das dann auch im nächsten Jahr mal tun. Ich werde mich an der Stelle auch erstmal für ein bisschen längere Zeit verabschieden, weil wir haben ja die Picon-Liga, die jetzt an den Start geht. Und da gibt es auch einiges zu tun, in Kooperation auch wieder mit der MTG Battlebox, mit Wizards auch, die tatsächlich auch einen kleinen Preisdisplay gesponsert haben und natürlich mit Herumkommandiert. Da starten wir jetzt die, das heißt, es wird mich die nächsten 2 Monate einbinden. Mein Co-Host ist ja leider Gottes Vater geworden, also Glückwunsch dazu trotzdem, aber für mich ist es schlecht, weil sonst könnte er halt zwischendurch noch eine Folge reinbringen. Das heißt aber, ich werde wahrscheinlich die nächsten 2 Monate eher mit der Precon-Liga zu tun haben. Genau, und also nochmal herzlichen Dank, dass ihr da wart und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.